Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Freunde, wir haben endlich wieder Basketball. Wir haben Wochen, Monate lang drauf gewartet und jetzt geht's endlich wieder richtig los. Michael Jordan zurück, Scottie Pippen zurück, The Last Dance. Und genau deshalb sitzt er mir gegenüber, gestriegelt wie Steve Kerr, locker wie Toni Kukoc, der Unvergleichliche.
Olaf Rerks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Ihr seht schon, ich bin leicht euphorisch gestimmt heute, beziehungsweise die nächsten 5 Wochen, weil ich fühle mich zurückversetzt in meine Kindheit und habe irgendwie anscheinend auch die Euphorie wieder rüber gerettet oder an mich gezogen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Ole?
Ich habe damit gerechnet, dass das bei dir so sein würde. Also für mich ist es vielleicht ein bisschen weniger emotional, weil ich halt jetzt noch nicht zu der Zeit irgendwie ein großer Fan war oder so, aber ich freue mich tatsächlich auch, dass es wieder irgendwie was quasi Neues gibt. Und was Neues ist halt in dem Fall 22 Jahre alt und überhaupt nicht neu, aber man hat es zumindest halt noch nicht gesehen. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Sachen, die man im Moment so machen kann. Ja. Deswegen so als jemand, der ja auch irgendwie beruflich doch relativ viel damit zu tun hat, man kommt jetzt halt auch nicht drum rum. Also man sieht, wie das Interesse steigt, man muss Artikel dazu schreiben die ganze Zeit, weil es jetzt halt gerade einfach das eine bestimmte Thema ist und da muss man dann sagen, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt außer Michael Jordan, der 22 Jahre nach seiner Karriere eine ganze Industrie retten könnte. Er kann.
Ja, und ist genau deshalb der GOAT. Nein, Quatsch, aber es ist tatsächlich abgefahren. Also ich habe mir auch so gedacht, so im Vorlauf, wie wirklich eigentlich die Woche vorher schon, also es ging so langsam los, 2 Wochen vorher, aber die Woche vorher, wie halt wirklich alles sich auf dieses eine Thema irgendwie fokussiert hat und es eigentlich im Endeffekt wirklich ein bisschen so war, als stünde jetzt die neue Saison der Bulls an, so ein bisschen. Als würden sie direkt jetzt spielen oder als müsste man jetzt nochmal drüber sprechen, wie es in ihre letzte Saison geht und so. Und dann, ich find's total abgefahren. Ich find's auch abgefahren, dass man sich plötzlich auf Montag gefreut.
Ja.
Da muss man sagen, Michael Jordan schafft sogar, den Montag seinen Schrecken zu nehmen.
Irgendwie schon, ja. Auch das können nicht viele. Auch deswegen ist er der GOAT. Und deswegen ist das heutige Thema unserer Folge natürlich, wie sehr ist Michael Jordan der GOAT? Du darfst anfangen.
Er ist der GOAT der GOATs. Also ich meine, allein wie er sich sein Glas, ich habe recherchiert, Tequila ist es anscheinend, dran stellt bei diesem Interview.
Ja. Finde ich aber auch ganz geil, dass das Glas halt bis ganz oben gefüllt ist. Das ist ja kein normales, das ist ja kein Shotglas oder so.
Nee.
Ich glaube auch, dass das während der Aufnahmen öfter mal gefüllt wurde. Also wie er teilweise lacht, macht schon auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre es jetzt vielleicht nicht der erste Drink des Tages.
Ja, ich weiß nicht, aber anscheinend ist es nämlich, ich glaube, Ramona Shelburne hat getwittert, es ist anscheinend ein Glas des Tequilas, dessen Distillerie er besitzt. Gemeinsam unter anderem auch mit Ginny Buss, glaube ich sogar tatsächlich.
Okay.
Und es ist vielleicht auch eher so ein Werbeding.
Das kann natürlich sein. Aber
ich weiß es nicht.
Ich hätte halt gedacht, also weil es auch farblich eigentlich danach aussieht, dass es irgendwie Scotch ist.
Dachte ich auch.
Fand ich auch ganz geil, dass bei Twitter spekuliert wurde, wie teuer der wohl ist. Und jemand meinte so, that's the Scotch that Scotland was named after. Fand ich ziemlich geil.
Ja, passt auch gut. Ich dachte auch Scotch. Also und da hatte ich dann auch direkt natürlich nochmal mehr Respekt. Auch da der GOAT. Also ich meine, sein Scotch-Glas so voll zu machen, ne? Auch nicht, klar. Auf die Idee kam ich auch bis jetzt auswählen. Nee, aber also scheinbar. Es ist Tequila und vielleicht auch eher so eine kleine Werbemaßnahme, weil natürlich fragen sich alle, was trinkt der Mann da? Oder auch nicht. Man weiß es
und
nicht.
Und wie viel kostet es wohl? Das ist halt das, was mich echt am meisten interessiert. Aber gut. Also sagen wir mal, er kann sich die meisten Drinks wahrscheinlich irgendwie leisten.
Ich denke auch. Da ist er ganz gut aufgestellt. Aber so jetzt mal grundsätzlich, also bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, was wir natürlich im Laufe noch machen werden, im Laufe der Folge, aber wie hat es dir so gefallen? So die ersten beiden Episoden?
Ziemlich gut. Also ich meine, sie waren jetzt ja natürlich auch erstmal so ein bisschen so angelegt, dass sie halt die Leute abgeholt haben, die jetzt nicht irgendwie den ganzen Kontext kennen und ihn irgendwie so richtig bewerten können, glaube ich. Deswegen ging es ja erstmal so ein bisschen darum, ihn überhaupt vorzustellen, so dieses Phänomen und dieses Team so ein bisschen einzuordnen. Ich denke, beziehungsweise man hat es ja jetzt auch schon von einigen Leuten gehört, die halt die ganze Serie schon gesehen haben, dass es halt noch wesentlich mehr in die Tiefe geht und halt noch wesentlich mehr Einblicke hinter die Kulissen geben wird. Und darauf freue ich mich dann natürlich noch ein bisschen mehr, weil so war das halt erstmal relativ viel, was man schon wusste, aber es war geil aufbereitet. Also die Art, wie es produziert ist, ist halt überragend, finde ich. Und also auch, wie viele Leute sie bekommen haben, wie das Ganze optisch gemacht ist, schon das Intro kriegst ja irgendwie sofort Gänsehaut. Also das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Von daher, ich fand's schon sehr gut. Ich habe mir die erste Folge tatsächlich auch schon zweimal angeguckt, was du weißt, wie das ist. Ja. Meine Freundin, die jetzt wirklich nicht so tief sich irgendwie mit dieser Materie befasst, wollte das halt auch unbedingt gucken. Deswegen habe ich das dann mit ihr auch nochmal gesehen und so. Also ja. Das zieht uns jetzt erstmal alle in den Bann. Und ich finde es auch eigentlich sinnvoll, dass die Serie halt so angelegt ist, dass sie beim Einstieg erstmal halt auch Leute, wie halt zum Beispiel meine Freundin abholt, die sich halt einfach noch nicht so auskennen mit dem Thema, um erstmal vorzustellen, das ist Michael Jordan. Darum ist das wichtig, darum gibt es hier so eine vollkommen ausufernde Doku. Und in den nächsten Folgen zeigen wir euch, was für ein krankes Arschloch er war, weil darum wird es ja wesentlich mehr gehen, also in der Zukunft, anscheinend.
Munkelt man. Nein, aber es stimmt, also es ergibt auf jeden Fall Sinn, erstmal so diejenigen abzuholen. Also meine Freundin ist tatsächlich mittlerweile auch schon heiß. Sie hat sich ein bisschen von meiner Euphorie anstecken lassen, deswegen hat sie auch gern mitgeguckt. Aber ich hatte so den Eindruck, am Anfang hat sie so ein bisschen für mich mitgeguckt und plötzlich, und jetzt freut sie sich auch schon wieder auf Montag. Also es ist,
ja,
wir sind da.
Ja, ja, also bei uns war das halt auch so. Und wann können wir die dritte Folge gucken? Also ja, das kommt sofort.
So, wie jetzt ist vorbei?
Ja.
Warum? Und man muss halt, ich habe es ja auch geschrieben am Montag, so, es ist krass, wenn man eigentlich weiß, was passiert, aber der Cliffhanger trotzdem funktioniert. Ja. Also da war ich auch beeindruckt.
Das ist gut gemacht, ja.
Nee, absolut. Ich hatte auch echt jede Menge Spaß, auch wenn ich das meiste irgendwie, also ja klar, das meiste wusste man, aber es gab dann trotzdem noch so das eine oder andere, was man vielleicht verdrängt hatte oder was man nicht mehr so präsent hatte oder was man vielleicht auch gar nicht wusste. Es war auf jeden Fall richtig gut gemacht. Also deswegen gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein, aber ganz natürlich vorher noch. Also was wäre eine Folge Podcast ohne einen Hinweis auf unsere Patreon-Seite, oder?
Wahrscheinlich wäre es wie die Bulls ohne Jordan oder ohne Jerry Krause, ich weiß es nicht.
Weil der Podcast holt die Hörer oder so, passt nicht, ne?
Nee. Macht nichts. Einfach Mund abputzen.
Versuch was wert. Wir machen einfach weiter und weise auf unsere Patreon-Seite hin. Da könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr das wollt. Einige von euch tun das schon, könnt ihr uns einen kleinen Beitrag spenden sozusagen und vielen Dank an alle, die das tun. Freuen wir uns wirklich sehr drüber und natürlich gibt's da auch extra Content. Es gibt unser schönes Format, es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. War auch schon das ein oder andere Bulls-Spiel dabei. Könnte auch noch das ein oder andere Bulls-Spiel kommen in der Zukunft. Wir haben da ja letzte Woche schon mal geschnackt, was da noch möglich wäre. Dazu gibt's theoretisch 15 Minutes or Less. Ist momentan mangels aktueller Themen ein wenig auf Eis.
Im Moment tendieren wir aber eher zum weiß. Less, sozusagen.
Genau, eher Less. Bald bestimmt auch wieder ein bisschen more, aber momentan eher less. Auf jeden Fall könnt ihr euch das da anhören. Und momentan gibt es auch tatsächlich unsere Es war einmal Folgen auch für diejenigen zu hören, die uns noch nicht, die uns noch nicht über Patreon unterstützen, sondern es ist einfach momentan offen, dass ihr da ein bisschen Futter habt für Abende zu Hause, wenn ihr alle Serien durchgeschaut habt und alle Bücher gelesen habt, die diese Welt so zu bieten hat, könnt ihr auch noch ein bisschen unsere Folgen anhören. Um das zu tun, schöpferische Pause, müsst ihr nur in eurem Browser eingeben patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit. So sieht das aus. Dann kommt ihr da raus und könnt das anhören. Und was ihr jetzt gleich hören werdet, geiler Übergang, ist natürlich unsere
Eindrücke von... Du bist on fire, das liegt an dieser Trainingsjacke, ne? Ich merke das.
Ja, die ist... Ja, ich muss... Soll ich es kurz erzählen, dass ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllt habe?
Selbstverständlich.
Letzte Woche. Ja, wenn du's schon an erwähnst, weil es gab, ihr kennt ja wahrscheinlich, nachdem ihr auch all diese Doku gesehen habt, diese Bulls-Trainingsjacke, ne? Großer Bulle hinten drauf, kleiner Bulle vorne und ich wollte die als Kind, war das echt so ein großer Wunsch, die war in Deutschland, aber A, glaube ich, nicht so einfach zu bekommen und B, ziemlich teuer, deswegen habe ich, also, ne, war, ist es beim Wunsch geblieben? Ja, und jetzt mittlerweile hat sich halt der kleine Max dann doch noch seinen Wunsch erfüllt und genauso fühle ich mich auch, wenn ich diese Jacke trage, wie der kleine, jetzt aber ganz große Max und ich freue mich unfassbar drüber und ja, und natürlich die Magie des Gold springt zumindest so ein bisschen auf mich über.
Selbstverständlich.
Vielleicht. Wie ihr an diesem Übergang gerade gesehen habt, also war krass.
Ja.
Von daher, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Das hat letzte Woche so gut funktioniert, machen wir jetzt wieder. Last Dance, sprechen wir ein bisschen drüber. Und dann sprechen wir noch, wir haben uns das ein bisschen bei The Ringer abgeschaut. Redraftables. Wir machen einen kleinen Redraft. Und zwar nehmen wir uns da den Draft 2009 vor. Bei dem wurden unter anderem die Herren Harden, Curry, Griffin gezogen. Einige wurden nicht gezogen. Gehen wir auch noch kurz drauf ein, wer da nicht gezogen wurde. Und wir schauen, wie wir heute draften würden. Stellen kurz vor, wie gedraftet wurde, dann den Kontext ein bisschen und dazu, wie wir heute draften würden. Und das ist so eigentlich schon ein ganz solides Programm, würde ich sagen, oder?
Würde ich auch sagen. Bin mal gespannt, ob wir danach noch stehen können. Das Gute ist, dass wir sitzen.
Ob wir da noch aufstehen können, ist halt die Frage.
Ja.
Oder wir uns erstmal hinlegen müssen.
Ich schließe nichts aus.
Ich auch nicht. Gut, dann ab zu The Last Dance. Eigentlich im Endeffekt, so viel Jordan geredet wurde, oder beziehungsweise so sehr diese ganze Doku und eigentlich auch so das Gespräch außenrum sich natürlich um Jordan dreht und um seine, also auch die ganzen Podcasts, die außenrum produziert wurden, waren ja ganz viel so die Magie von Michael Jordan oder seine heroischen Taten und dann halt dieses Bulls-Team dahinter. Aber für mich war dann tatsächlich so dieses, also Episode 1 war ja sehr Jordan-fokussiert, Episode 2 dann sehr Pippen-fokussiert, aber das Pippen-Thema war dann für mich so ein bisschen das Größere, auch weil da halt eben diese Problematik mit Jerry Krause, also dem GM der Bulls damals, mit reingespielt hat. Oder hast du es ähnlich, dass das dich die Pippen-Story mehr beschäftigt hat, quasi in Anführungszeichen, im Anschluss?
Mich hat eigentlich die Krause-Thematik noch ein bisschen mehr beschäftigt. Oder die Krause-Thema, ja. Weil es halt auch, also er ist halt vor ein paar Jahren gestorben, deswegen war es eh klar, dass er jetzt hier nicht irgendwie dran teilnehmen würde. Aber also gerade wenn es um diesen Pippen-Vertrag ging, habe ich mir halt schon gedacht, Reinsdorf ist jetzt halt da und erzählt halt seine Sicht und tut so, als hätte er irgendwie Pippen noch davon abbringen wollen, dass er halt diesen Vertrag unterschreibt. Das finde ich halt komplett unglaubwürdig. Und auf die Art und Weise wird halt Krause posthum noch mal mehr so zum Sündenbock, als es vielleicht gerechtfertigt wäre. Weil Reinsdorf war ja derjenige, der die ganze Zeit gesagt hat, nö, verhandeln wir nicht neu, wir haben den Vertrag gemacht. Also dein Problem haben wir jetzt halt, ist halt so. Und es wird aber so dargestellt, als wäre das halt alles komplett auf Jerry Krauses Mist gewachsen. Und also das, weiß ich nicht, das hatte für mich so ein bisschen Beigeschmack. Aber klar, dieses Pippen-Thema, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, wird es ja zum Beispiel in der dritten Folge dann relativ intensiv um Dennis Rodman gehen. Ja. Und dann irgendwie um Phil Jackson. So, ich glaube, sie werden halt relativ viele von den Charakteren irgendwie so ein bisschen näher darstellen, aber halt alles so ein bisschen durch das Prisma Jordan. Und so war das ja mit Pippen im Prinzip auch. Aber ja. Das war, glaube ich, auch schon so gedacht, dass das erste etwas tiefere Thema ist. War natürlich auch irgendwie logisch, weil das halt eher diese OP damals so ein bisschen, hat mich übrigens an Shaq später bei den Lakers erinnert, der das ja genauso gemacht hat. Ich habe mich auf Company Time verletzt, also werde ich mich jetzt auch auf Company Time behandeln lassen. Ja. Dadurch ist es halt auch irgendwie ja gerechtfertigt, dass es damit erstmal losgeht. Aber klar, was halt echt relativ irre ist, wenn man bedenkt, dass Pippen irgendwie zumindest über 3-4 Jahre ja locker ein Top-5-Spieler in der Liga war. Und in der Zeit halt, ich habe mir diese Vertragsdetails halt nochmal angeguckt, der hat in seinen letzten 3 Vertragsjahren war er zwischen Platz 90 und Platz 128 bei den Gehältern in der NBA. Das ist halt schon, ich wusste immer, dass er unterbezahlt war, also dass das irgendwie ein ziemlich großes Thema war. Aber dass es so groß war, das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr in Erinnerung.
Ich hatte es tatsächlich auch verdrängt. Also das ist wirklich, also das auch über so einen langen Zeitraum und eigentlich auch bis ans Ende seiner Bulls-Tage irgendwie so extrem war. Und auch die ganze Problematik so rund um die Verletzung und auch, dass er den Trade gefordert hat, das hat ja auch so ein bisschen verdrängt. Aber ja, also ich meine, es ergibt natürlich irgendwie Sinn, diese Cross-Thematik daran aufzuhängen, weil das ja, also eigentlich ja schon dann mit dem Werben der Bulls um Toni Kukoč ja irgendwie losging, dieser Rift, der dann durch Spieler auf der einen Seite oder Team auf der einen Seite und Management um Jerry Krause auf der anderen Seite irgendwie ging, einfach weil Krause sich so um Kukoč bemüht hat und Pippen eben unterbezahlt war und sich nicht gewertschätzt gefühlt hat und dann man demjenigen, der Franchise zu 3 Meisterschaften mitverholfen hat oder beziehungsweise damals, ich glaube es war ja auch schon, war ja Anfang der 90er zu einer Meisterschaft verholfen hat, den er mal so ein bisschen hinten angestellt hat, um halt diesen neuen reinzuholen, von dem man gar nicht wusste, was er überhaupt bringt. Und ich meine, damals war das Image eines Europäers in der NBA jetzt auch noch nicht so richtig geil, ne?
Ja, also absolut.
War ja eher die Weichnase so ein bisschen. Und deshalb fand ich es schon ganz interessant, daran aufzuhängen. Also ich finde auch, dass es schwierig ist, jemanden da so ein bisschen in die Pfanne zu hauen, ohne dass der eine Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern.
Und also um das klarzustellen, er hat viel Angriffsfläche geboten, natürlich.
Absolut, ne? Absolut. Also deswegen umgekehrt jetzt zu sagen, ja, der arme Jerry Krause kann ja eigentlich nichts dafür, ist jetzt auch nicht die falsche Variante. Nee, also ist jetzt auch nicht der richtige Weg, glaube ich. Im Endeffekt, ja, hängen bleibt, dass, glaube ich, alle nicht die beste Figur abgegeben haben. Ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, hast du den Low Post mit Steve Kerr gehört?
Noch nicht, nee.
Also ich habe ihn auch noch nicht ganz gehört, aber da gab es eben auch eine Passage, in der Kerr halt, in dem es auch so ein bisschen darum geht, und Kerr sagt halt, ja, jeder hatte so seine Erfahrung mit Jerry Krause, also so seine eher negativen Erfahrungen. Ich meine, Steve Kerr ist jetzt eigentlich keiner, der irgendwie andere in die Pfanne haut oder so, aber ich glaube, es war schon einfach, ich glaube, Jerry Krause war schon kein einfacher Vorgesetzter in dem Sinne.
Ja.
und hat er auch irgendwie halt eben, also kommt ja auch so ein bisschen rüber, seine eigenen Probleme und dadurch, das hat sich halt, also ich meine, es sind halt einfach, glaube ich, Charaktere aufeinandergeprallt, bei denen es halt sehr, sehr schwierig war. Also gerade so dadurch, dass sie nicht auf einer, nicht in eine Richtung geschaut haben und nicht ein Ziel irgendwie hatten. Und ja, also von daher, ich meine, Pippens Aktion war sicher nicht cool. Also muss man, also einfach dann zu sagen, ey, ich setze erstmal aus und dann auch die Art und Weise, wie halt Jordan und Pippen die ganze Zeit dann irgendwie Cross gemockt haben und teilweise ja beleidigt haben, so ein bisschen auch nicht die feine Art. Was ich ganz interessant war, fand auch in diesem Low Post sagt Kerr, dass das eben für Jackson, das hat, also weil Jackson wirkt ja auch relativ entspannt in der Doku, wenn es um diese Pippen-Sache geht.
Jackson wirkt aber auch immer entspannt.
Jackson wird immer entspannt.
Außer in seinen Büchern, genau, in denen er die Leute dann in die Pfanne haut.
Ja, genau, da geht es dann richtig los. Nee, aber anscheinend, also Kerr sagte dann, dass Jackson es halt einfach hat laufen lassen, weil er das Gefühl hatte, so Pippen braucht es jetzt gerade einfach. Also Pippen musste sich jetzt irgendwie dadurch Luft machen, also dadurch, dass er eben jetzt also dieses Statement setzen, nee, Freunde, so nicht. Und hat ihn deswegen einfach mal machen lassen und hat ihn danach halt wieder integriert. Und das finde ich eigentlich, also bei allem, was man über Phil Jackson die letzten Jahre als Executive sagen kann, also ich glaube, so als Coach hat er da schon ein extrem gutes Händchen gehabt, was jetzt so diese Führung innerhalb eines Teams irgendwie anging.
Ja, absolut. Also diese ganze Last Dance ist ja auch ein, hat ja im Prinzip den Unterton, wir als Mannschaft gegen die Organisation. So, ja. gegen den Feind in unserem eigenen Gebäude. Und also damit hat Phil Jackson natürlich gespielt und da passt das ja mit Pippen dann komplett rein. Also natürlich hat Pippen in der Situation dann auch ein bisschen sein Team hängen lassen, aber es war ja ein Protest gegen das Management und nicht gegen sein Team. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie schon 5 Meisterschaften mit einem Spieler gewonnen hast, dann weißt du ja, dass es bei dem vielleicht um ein bisschen andere Themen geht, als darum, dass er jetzt auf einmal das Team nicht mehr mag, sondern dass es halt darum geht, so der Vertrag ist im Eimer. Oder also dieses ganze Vertrauensverhältnis ist halt verspielt. Also das finde ich da dann auch relativ logisch bei allem, was man so über Jackson weiß, gerade wie er halt irgendwie mit Charakteren umgeht, dass er das halt in der Hinsicht dann so gehandelt hat.
Ja, absolut. Als Trainer kannst du theoretisch auch verrückt werden. Also gerade wenn du noch diese Trade-Forderung dazu kommt und du kriegst halt diese Szene im Bus, wo es halt hieß, also wo er in der Pippen anscheinend von hinten die ganze Zeit nach vorne gerufen hat, Richtung Jerry Cross. Also da ist, ich glaube, da brauchst du als Trainer schon sehr, sehr feines Gespür, dass du, es fiel ihm vielleicht auch leichter, weil sein Verhältnis zu Cross ja offensichtlich auch nicht das Beste war. War
genauso feindschaftlich, ja.
Ja, also von daher war es natürlich schon leicht, irgendwie Pippen da zu verstehen, aber trotzdem da, also dieses Teamgefüge nicht auseinanderbrechen zu lassen, fand ich schon ganz, ganz interessant, den Einblick irgendwie. Ich fand gleichzeitig Pippen, ich meine, Pippen kommt jetzt, oder wie kommt Pippen für dich weg bei der ganzen Sache? Sagen wir es mal so. Welche Gedanken hattest du zu Pippen, als du das alles so den Gesamtkontext gesehen hast?
Also, einerseits kann man, glaube ich, sagen, du hast den Vertrag halt unterschrieben. Tough shit. Gleichzeitig ist es aber auch so, also man weiß ja, und also man weiß das auch nicht erst seit dieser Doku, dass der halt aus Verhältnissen gekommen ist, die halt heftig waren. Also selbst für NBA-Spieler, die es irgendwie geschafft haben, Verhältnisse heftig. Und dass man da dann halt erstmal sieht, okay, das ist eine große Zahl, deswegen mache ich das jetzt langfristig, das kann ich schon verstehen. Und dass man damit dann aber nach ein paar Jahren unglücklich ist, das kann ich schon auch verstehen. Deswegen ist es irgendwie, ich finde, er kommt da einfach menschlich rüber. Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie was ist, was man ihm krass vorwerfen muss. Also, ich meine, ich habe es jetzt nur schriftlich bisher gesehen, aber hat Kerr ja auch gesagt, dass die halt im Team das überwiegend verstanden haben, warum er das gemacht hat. Und dass er, wie er selbst sagt, I didn't want to fuck up my summer, kann ich verstehen. Also, wenn du gerade auf so einer Ebene bist und dann auch noch in dein letztes Vertragsjahr gehst, dann, keine Ahnung, er hatte sich ja eigentlich wirklich alles erspielt und wurde dafür einfach nicht bezahlt. Und es gab einfach keine Bereitschaft, irgendwie neu zu verhandeln. In den 90ern wurde Pippen 5-mal fast getradet. Also, mehrfach war es ja eigentlich quasi fix, so unter anderem für Sean Kemp nach Seattle war ja einer der Deals. Ich weiß nicht mehr genau, welche es sonst noch gab, aber es war ja wirklich regelmäßig eigentlich berichtet worden, dass das jetzt irgendwie kurz davor ist. Und dann diese Frustration finde ich komplett menschlich. Oder also, wie siehst du das?
Ich glaube, entscheidend ist halt erstmal, dass man sich überlegt, also ich glaube, wir alle, ich meine, du hast ja die Situation schon, oder wir aufgewachsen sind, schon angesprochen. Also ich glaube, die wenigsten von uns können es nachvollziehen, was es mit dir langfristig auch macht. Egal, ob du jetzt schon in der NBA bist.
Auch Jordan ja beispielsweise nicht. Ne? Also Jordan hat ja in der Doku gesagt, dass er das selbstsüchtig fand. Und ich glaube,
ja,
das, ja.
Ist aber auch, ich meine, ich kann die, den oder die Interpretation von Jordan genauso gut verstehen. Also aus Jordans Perspektive. Kann ich verstehen. Weißt du, wie ich meine?
Also ja,
ich
mein, klar. Der Ärger ist
also, verständlich. Du ärgerst, sagst, okay, Alter, ja, ist scheiße, aber wir brauchen dich und du ziehst jetzt halt dein Ding durch. Also kann ich auch verstehen. Wobei da nochmal ganz kurz noch einmal auf den Lowpost mit Kerr, weil Kerr eben da auch gesagt hat, fand ich auch interessant, dass Pippen immer so ein bisschen das Gegengewicht zu Jordan war. Weil Jordan, es kommt ja rüber, dass Jordan ja seine Mitspieler jetzt nicht unbedingt permanent intensiv umarmt hat und gesagt hat, es wird schon alles gut und wir machen das, sondern eher so die andere Richtung gewählt hat. Und Pippen war aber anscheinend tatsächlich so das Gegengewicht, der dann halt hinterher dann kam und so gesagt hat, hey, passt schon. Wird schon so. Ja. Also er war anscheinend sehr, 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 sehr beliebt innerhalb der Mannschaft. Und wie gesagt, ich glaube, man ist dann halt so schnell dabei, da zu sagen, ja, wie du sagst, er hat den Vertrag unterschrieben und dann kriegt er trotzdem so viel und hat am Ende so und so viel verdient. Aber ich glaube, so arm aufzuwachsen, glaube ich, macht schon was. Und ich weiß nicht, also es gibt ja irgendwie Untersuchungen, dass Existenzangst so im Kopf oder im Hirn halt quasi den kompletten Raum einnimmt, wenn du diese Existenzangst hast und dass du dann teilweise eben gar nicht mehr Raum hast für ja, neue Ideen oder halt auch für was Rationales. Und dann ist wahrscheinlich, und wenn du das so intensiv erlebt hast wie Scottie Pippen, dann legst du das wahrscheinlich auch trotz zweier Jahre NBA und trotz des Wissens, dass du halt ja jetzt momentan Millionen verdienst, aber er hat ja selber auch gesagt, ja, er wollte jetzt halt nicht, dass er auf einmal verletzt ist und halt dann nichts mehr bekommt. Und er hat halt diese langfristige Sicherheit gesehen und dann setzt vielleicht auch so ein bisschen dieses, dann denkst du nicht zwingend, ja, okay, die Summen werden wahrscheinlich extrem steigen und dann könnte ich mehr verdienen, sondern du siehst halt die Summe und du siehst halt die Laufzeit und du siehst, okay, und dann unterschreibst du es halt und du hast erstmal eine finale Sicherheit. Also das ist, und ich glaube halt, wie gesagt, Jerry Reinsdorf finde ich auch einen schweren Charakter, also beziehungsweise, was heißt einen schweren Charakter, also finde ich so, er kommt schon sehr, dieser klassische Big Business Boss, der halt so sagt, ja, mach doch so oder mach doch so, und aus seiner, er sieht halt komplett die Business-Perspektive des Vertrags. Und ich meine ganz ehrlich, er wusste ja auch, dass er da ein wahnsinniges Schnäppchen hat.
Ja, mit Sicherheit.
Also, und dann hat er es halt rein aus Business-Sicht gesehen. Natürlich kann er da, also er kann sich natürlich darauf berufen, Vertrag ist Vertrag, wir haben den Vertrag abgeschlossen. Aber menschlich, wie gesagt, kannst du dir auch überlegen, ist es vielleicht auch was meine persönliche Führung angeht, ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, hey, ich zahle jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr, aber diese ganzen Reibereien, die sich über die Jahre irgendwie aufgebauscht haben, werden wir dann irgendwie los und wir haben dann irgendwie einen, also nicht, dass es nicht funktioniert hätte am Ende, ich meine, die Ära war ja relativ erfolgreich, aber trotzdem schaffen wir vielleicht ein anderes Umfeld. Und ja, Reinsdorf hat da rein die Geschäftsseite gesehen und finde ich halt schwierig, wenn Menschen ins Spiel kommen, weil dann kannst du, das weiß doch jeder von sich, wenn man sich, egal ob da jetzt ein Vertrag steht oder nicht, wenn, egal ob ich den Vertrag vor 5 Jahren unterschrieben habe oder nicht oder was ich vor 5 Jahren gemacht habe, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und noch Grund dazu habe, dann ärgere ich mich ja trotzdem. Dann kann ich nicht einfach nur auf Verträge pochen, beziehungsweise kann ich natürlich machen, aber dann passieren halt solche Dinge, weil der menschliche Aspekt eben mit reinkommt.
Ja, dann ist halt einfach logisch, dass Spannungen entstehen, zumal das ein Feld ist, wo halt die Gehälter alle bekannt sind. Also wo er weiß, dass zu dem Zeitpunkt 122 Leute oder wie viele auch immer mehr verdienen in der NBA als er. Unter anderem irgendwie 5 oder 6 seiner eigenen Mitspieler, wo nicht nur Jordan dabei ist, bei dem es relativ logisch ist, sondern auch halt Luke Longley, der auch mehr verdient hat als Scottie Pippen. So, das ist natürlich, kann man das nicht einfach außer Acht lassen. Ich meine, Reinsdorf sowieso, das ist ja eigentlich mein größtes Fragezeichen zu dieser ganzen Serie, zu diesem ganzen Thema. Warum und woher kommt diese komplett bedingungslose Loyalität zu nur dem Manager? Das ist ja etwas, was er jetzt mit Garpex, also was sich danach mit Garpex ja auch nochmal durchgezogen hat. Aber wenn so offensichtlich, du hast den besten Coach der Liga, du hast den besten Spieler, du hast das beste Team, du gewinnst seit Jahren alles, bist eigentlich quasi nicht zu schlagen. Warum, wenn es dann eine Person gibt, die halt daran keinen Spaß hat und sagt, ich würde das aber eigentlich gerne auflösen und ich würde das gerne alles ganz anders machen, warum fliegt dann nicht einfach diese Person raus? Das ist mir vollkommen unverständlich. Das ist halt auch irgendwie was glaube ich in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr passieren könnte, weil jetzt halt die Spieler ein bisschen mehr realisieren, dass sie halt die Macht haben. Und wenn halt jetzt beispielsweise ein LeBron sagt, der Pelikan, den mag ich nicht, dann fliegt der Pelikan, weil der halt einfach nicht so, gut, das ist übrigens schön ausgerückt, ich meinte natürlich Rob Pelinka.
Oh, ja, da wird gemalt mit Worten. Genau.
Heutzutage wissen die Spieler halt, dass sie am längeren Hebel sitzen und damals Jordan hätte ja theoretisch am längsten Hebel aller Zeiten sitzen können und hat es halt irgendwie nicht ausgeübt. Deswegen, oder beziehungsweise nicht richtig. Er hat es dann halt auf diese.
Er hat so passiv-aggressiv ausgeübt.
Ja, beziehungsweise schon aggressiv, aber halt nicht bei Reinsdorf. Er ist offensichtlich nicht
zum Besitzer gegangen und hat gesagt, du, der Krause geht mir auf die Eier. Wenn der nicht geht, dann bin ich weg. Und so. Also diese Eile, dieses Team aufzulösen, die habe ich halt einfach nie verstanden. Und da kommt, finde ich, Reinsdorf einfach auch nicht wahnsinnig clever rüber, muss ich sagen. Weil er halt irgendwie da die bedingungslose Loyalität auf der falschen Seite hat.
Ja, also es ist komplett unverständlich. Also, keine Ahnung, klar waren alle schon in fortgeschrittenem Alter. Also Jordan war, glaube ich, 35 dann beim, also 98, ja, also in dem Sommer 97, 34, dann 35, Rodman 36 und so. Und natürlich war das schon Richtung Ende. Aber Jordan sah ja jetzt nicht so aus, als wäre demnächst auf jeden Fall.
Er ist in seinem letzten Jahr doch irgendwie Liga-Topscorer, MVP und Finals-MVP geworden, oder nicht? Ja. Also er war noch ganz gut.
Er hätte vielleicht auch noch ein oder andere Jährchen gehabt. Und genau, diese Eile verstehe ich halt auch nicht. Und dann weiß ich halt immer auch nicht, aber ob es halt einfach so diese, ich gucke halt nur aus geschäftliche Sicht ist. Also ich meine, zu Reinsdorf wird ja seit Jahren auch gesagt, er, dass halt, solange das United Center voll ist, solange die Merchandising-Verkäufe stimmen, solange die Franchise Geld bringt, passt schon.
Klar, aber sie brachte ja noch viel mehr, als sie halt auf dem, also das mit Abstand beste und beliebteste Team der Liga waren.
Und dann, aber dann, ja genau, aber dann kommst du dann, okay, wir entwerfen jetzt eine neue Strategie, dass das halt irgendwie weitergehen kann. Ich meine, das Geile ist ja diese Pressekonferenz von Jordan, der dann auf die 42 Jahre Rebuild von den
Cubs
angespielt hat. Und damit aber im Endeffekt auch vorausgesagt hat, was aus den Bulls geworden ist, weil ich meine, so sensationell ist dieser Rebuild nicht verlaufen.
Nee, also die 12 Rebuilds, die es seitdem gab, also es ist ja,
also
du hast halt einfach, also dieser Gedanke, wir wollen uns irgendwie erneuern und verjüngen, der ist ja logisch. Das ist ja aus Management-Perspektive auch an sich okay, nur was da halt irgendwie nie realisiert wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemals wieder diese Höhen erreicht, die man da erreicht hat, die ist winzig. Ja. Also die wenigsten Teams haben das ja geschafft. Ich meine, die Lakers sind wohl das beste Beispiel, aber selbst die haben jetzt mal eine lange Zeit gehabt. Und die haben halt wenigstens noch diesen, die haben halt mittlerweile auch einfach so eine Mystik, dass Leute halt auch bewusst dorthin gehen wollen. Das ist halt irgendwie was Jerry Krause damals, glaube ich, nicht unbedingt verstanden hat, dass er jetzt, also er wollte halt unbedingt diese Anerkennung haben, dass das ja ihm gelungen ist und nicht den anderen. Deswegen.
Ja, aber er hat's ja, aber da finde ich schon, dass es so ein bisschen relativiert hat, so mit dieser, also diese Aussage von wegen Organizations win championships, not players, dass er gesagt hat, halt so nach dem Motto, es war gemeint, dass Spieler nicht alleine gewinnen, dass die Organisation auch einen Beitrag leistet. Und das stimmt.
Das stimmt, ja, natürlich stimmt das. Aber also er hat das, glaube ich, nie verstanden, dass er in dieser Gleichung nicht derjenige sein konnte, dem irgendwie die großen Sympathien zufliegen oder dem die große Anerkennung zufliegt, weil es war nun mal einfach, also er ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber er war halt mit großem Abstand nicht der wichtigste Faktor. Und er war auch nicht auf Platz 2 oder 3. So, irgendwann in der Top 10 ist er sicherlich, aber nicht weiter oben. So, und das hat er, glaube ich, einfach nicht verstanden.
Muss er auch nicht.
Nee, soll er auch gar nicht. In einem gesunden Team ist der General Manager halt jemand, der das irgendwie zusammenbaut und gute Entscheidungen trifft, was er ja am Anfang auch getan hat. Und dann halt die Leute auch ein bisschen machen lässt.
Ja.
Naja, und er hat halt gedacht so, ich glaube, er hat halt sich das ein bisschen zu einfach vorgestellt, wieder an so einen Punkt zu kommen. Und dass er halt an diesen Punkt gekommen ist mit dem Team, also mit den Bulls, liegt halt auch daran, er hat den Job halt bekommen, als die Jordan schon hatten, ne? Also ein Jahr danach. Das hat er, glaube ich, da auch nie so ganz verstanden.
Jordan wurde ja noch von Rothong
gedraftet. Genau. Das hat er, glaube ich, auch nie so ganz verstanden, dass das halt einfach der Hauptgrund war, warum sie diese Höhen erreichen konnten.
Ja, wobei vielleicht hat er es sogar verstanden, aber er wollte halt schon, also ich meine, das kam ja so ein bisschen rüber, aber dass er halt einfach diese Anerkennung wollte. Und dadurch, dass halt Jordan einfach alles überstrahlt hat, auch zu Recht, weil ja, also er ja im Endeffekt derjenige ist, der den, wie Nowitzki so schön gesagt hat, den Ball ins Körbchen schmeißt, ist ja, aber ich glaube, das war so, aber er hat so den Eindruck gehabt, habe ich den Eindruck gehabt, dass er das Stück vom Kuchen für ihn einfach zu klein ist. Und ich meine, die Entscheidungen, damals eben Bill Cartwright zu holen für Charles Oakley, wird ja auch gesagt, was halt dem Bulls gerade gegen die Knicks und Patrick Ewing geholfen hat, den Pippen-Trade, das waren jetzt keine No-Brainer in dem Sinne.
Also nee, das war ein sehr guter Move.
Er hat einen guten Job gemacht, aber vielleicht, ja, es waren halt, ich meine, wenn du jetzt einfach, das ist ja auch dann irgendwo eine irgendwas, was in dir drin ist, mit dem du selber vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten hast oder wo du Schwierigkeiten mit dir selber hast oder halt dich selber nicht ganz wertgeschätzt fühlst. Und dann triffst du auf jemanden wie Jordan. noch dazu, und dann hast du auch noch jemanden wie Reinsdorf, der irgendwie auch, ich finde, er kommt ein bisschen, er redet ja, er bewegt sich ja kaum beim Sprechen und also sehr.
Schlimm ist, dass er so teilweise versucht, so Witze zu machen und dann aber nicht reagiert und auch niemand, der ihn interviewt, reagiert und es ist auch nicht besonders witzig und so irgendwie. Reinsdorf wirkt so ein bisschen wie so ein Alien, also ein bisschen komisch.
Ja, so ein bisschen sehr nüchtern, ja. Genau, und dann hast du irgendwie noch Pippen, der irgendwie sein Paket mitschleppt und Phil Jackson, der ja auch nicht die kleinste Persönlichkeit des Planeten hat. Und dann prallen da halt einfach so viele Welten aufeinander. Und wenn du dann nicht versuchst, also im Endeffekt hat ja keine Seite wirklich versucht, da irgendwo irgendwas zu glätten. Und dann hast du halt permanent so diese ziemlich brodelnde Tomatensoße, weißt du, die demnächst, wo halt immer mal wieder so ein Bläschen platzt.
Auch ein sehr schönes Bild.
Vor allem, weil sie rot ist, die Tomatensoße.
Nicht schlecht, ja.
Wahnsinn. Ich glaube, ich beende die Folge an dieser Stelle.
Das Rindergulasch wäre an dieser Stelle vielleicht zu viel gewesen, weil wegen Bullen und so, ne?
Oh ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Das gab es dann die Jahre drauf aber erst, weil da, weißt du, da war dann nur noch.
Das war mehr Eintopf, meinst du? Ja, das stimmt. Genau. Ja, also, um's irgendwie abzurunden, eigentlich ist es hinter allem, was wir da gerade besprochen haben, aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass Jerry Krause den Job halt 97 noch hatte.
Ja. Das stimmt. Also weil es war, wie gesagt, der Erfolg hat gestimmt, aber eigentlich hätte man sagen sollen oder würde aus heutiger Sicht wahrscheinlich der Besitzer sagen, okay Freund, wir wollen eine Strategie haben, aber die Strategie einfach zu sagen, das war's, ohne eigentlich, ne, weil man jetzt den Rebuild starten will und dann gebe ich wollte ja schon 96 irgendwie.
Er hat sich da, also auch Reinsdorf übrigens hat sich da ja schon mit Tim Floyd getroffen.
Ja genau und Tim Floyd hat dann aber gesagt, Freunde, schaut nochmal genau hin, was ihr da gerade habt, vielleicht.
Das ist aber dann auch, also was ich in der Hinsicht, das hatte ich auch vergessen, das Spoiler Alert, es gab ja, das war wirklich der letzte Tanz, danach wurde dann Tim Floyd wirklich geholt und Phil Jacksons Nachfolger, dass sie halt die Assistant Coaches alle behalten haben, unter anderem Tex Winter, weil Jerry Krause dachte, es lag halt an der Triangle Offense und nicht an Phil, aber der neue Coach musste quasi dieses System dann beibehalten, was irgendwie ja für ein doch eher verschrobenes Verständnis von den Dingen spricht, würde ich sagen.
Absolut. Im Endeffekt lässt sich vielleicht auch einfach sagen, dass, was also allein nur diesen speziellen Fall angeht, wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dass eigentlich so aus meiner Sicht keiner wirklich eine gute Figur abgegeben hat. Also jeder hat da irgendwie seine Fehler gemacht und es hat halt einfach, und jeder ist sehr, sehr auf seinem Standpunkt beharrt und deswegen, ja, war die Mischung dann so explosiv. Und trotzdem muss man halt festhalten, wenn sie auf dem Feld waren, war es geil.
Ja, klar. Das ist sehr richtig.
Also, von daher. Ja, wie gesagt, aber ich finde immer so, ich mag es halt nicht, wenn man sagt, so Pippen, der soll jetzt mal nicht so rumheulen, weil er irgendwie Kohle gekriegt und dann irgendwie, dann macht er das. Also, ja, die Aktion war scheiße, finde ich auch nicht cool, aber es kommt halt
einfach. Ich fand sie nicht schlimm. Also, wirklich nicht. Da würde ich echt eher sagen, bei Shaq, bei den Lakers, der zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Spieler der Liga war, da war es selbstsüchtig. Bei Pippen ist es, finde ich, viel mehr zu relativieren. Und selbst bei Shaq fand ich es nicht so schlimm, weil er halt immer gedacht hat, ja gut, bis zu den Playoffs bin ich ja fit und dann gewinnen wir. Und sie haben dann auch gewonnen. Also, weiß nicht. Da war dann die
Gemengelage mit Kobe eher schwierig.
Ja, genau. Und also das implodiert dann halt. Und das muss man da dann vielleicht auch mit einkalkulieren. Aber deswegen würde ich das halt bei Shaq viel eher kritisieren als bei Pippen. Und bei Shaq, wie gesagt, finde ich es auch noch irgendwo menschlich.
Menschlich ist auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt ist, und das ist ja der entscheidende Punkt, also bei menschlichen Entscheidungen gibt es halt oft was zu kritisieren, was auch nicht schlimm ist, weil es bei jeder Mensch, also weil jeder Mensch diese Entscheidungen in sich hat, bei denen es was zu kritisieren
gibt. Das hast du jetzt gesagt.
Ich meine, ich spreche jetzt natürlich nicht von dir.
Ja, okay.
Also, das ist ja klar. Nein, aber ich finde schon, dass man es bei beiden kritisieren kann. Ich finde, dass es Gründe gibt, weshalb es Pippen gemacht hat und trotzdem kann man sagen, er hätte es auch anders regeln können. So, meine Meinung. Es ist jetzt dadurch immer noch. Ich meine, für mich ist Pippen eigentlich mehr oder weniger, was meine persönliche Sympathie angeht, mehr oder weniger auf Jordans Stufe. War schon immer so. Und das gibt dem. Und irgendwie ist. Das Ding ist, es macht ihn ja auch irgendwie menschlich. Ich finde schon, dass er das, also auch so wie er spricht, also er kommt da wie jemand rüber, der mit dieser Situation einfach ein großes Problem hatte und vielleicht auch nicht genau wusste, wie er mit der Situation umgehen soll. Und dann vielleicht auch für sich gedacht hat, das ist für mich die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Muss nicht jeder verstehen, muss nicht jeder für gut heißen, aber es ist halt so.
Ja. Wichtige Takeaways ansonsten, ich habe zum ersten Mal irgendwie diese Verbindung hergestellt, dass der böse Boss-Alien in Space Jam bisschen aussieht, also bisschen nachempfunden ist, glaube ich, von Jerry Krause, was, glaube ich, zu den diversen subtilen und nicht so subtilen Seitenhieben in Richtung Kraus gehört von Jordan. Also sollte es stimmen, es kann natürlich auch reiner Zufall sein. Ich glaube nicht dran, dass es reiner Zufall ist, nachdem ich irgendwie diese Gegenüberstellung mal gesehen habe. Und ja. Witze darüber, dass Leute klein und dick sind, sind irgendwie relativ lame, finde ich. Noch so ein Takeaway. Und ich glaube, also ich habe das teilweise auch so irgendwie deutschen Twitter jetzt gesehen, voll lustig, wie der sich die ganze Zeit über Kraus lustig macht. Ich glaube, in jeder anderen Konstellation würde man sagen, das ist nicht besonders originell, das ist nicht besonders clever, eigentlich ist das relativ dumm und gemein, irgendwie unnötig.
Ja. Also. Vor allem gemein. Nee, finde ich auch. Also das war.
Und ja, bei South Park gab es mal ein Lied über Bullying. Das würde ich hier gerne zitieren, aber ich kann gerade nicht singen. Tut mir leid. Ich werde es vielleicht einfach verlinken unter der Folge oder so.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja, ich meine, du hast mir ja die Woche eine selbst aufgenommene CD noch geschickt.
von deswegen ist
die Stimme ein bisschen angeschlagen.
Stimmt.
Die Stimme ist jetzt ein bisschen im Eimer. Nee, klar, das passiert. Nee, aber ich finde, ja, genau, ich finde halt auch, das ist halt das Bullying, egal, oder jemand klein machen, aber egal, wer es macht, ist halt einfach grundsätzlich.
Ich stelle mir jetzt aber irgendwie, seitdem komme ich nicht drum rum, mir so diese Kumbaya-Warriors vorzustellen, dass sie hinter den Kulissen auch so sind. Sodass so Curry und Draymond und vor allem Clay die ganze Zeit über Bob Myers herziehen. So, du kriegst eine Bodenstange. Genau. So, nach dem Motto. Irgendwie finde ich die Vorstellung ziemlich gut.
Vielleicht gibt es ja, vielleicht in 20 Jahren, vielleicht gibt es ja eine Doku.
Hoffentlich.
Kommt genau das raus.
Steph ist bestimmt
auch so ein richtig
gemeiner Typ.
Ja, glaube ich auch. Der kommt auch so rüber. Das ist eigentlich alles nur gespielt. Und ich glaube, Clay sagt nur deshalb so wenig oder hat deshalb nur lang nur so wenig gesagt, weil er genau wusste, dass sobald er zu viel sagt, halt einfach seine böse Seite rauskommt.
Ich glaube, Clay flucht ganz nur schnell auf Kroatisch, damit ihm keiner was nachweisen kann. Hat extra dafür Kroatisch gelernt.
Genau, das stimmt eigentlich. Was durchaus Sinn ergeben würde.
Total.
Sollten wir uns alle
nie
überlegen.
Nie hat irgendetwas so viel Sinn ergeben wie das.
Nie. Was ich auch ganz interessant fand, war also dieses Zitat von James Worthy, als er sagte so, Jordan, du kam nach North Carolina und war ich der bessere Spieler, 2 Wochen später war er besser. Und das ist so ein bisschen was die Karriere von Michael Jordan irgendwie so zusammenfasst, oder was heißt zusammenfasst, aber was für mich so eine Basis legt für das Ganze, einfach weil, also ja, natürlich hat er wahnsinnig viel Talent, natürlich hat er auch wahnsinnig viel athletisches Talent, aber ich glaube so diese Lernbereitschaft und vor allem auch diese Lernfähigkeit. Also ich meine, du musst ja, das ist ja auch mehr oder weniger ausgeprägt. Und ich meine, wir Menschen sind generell sehr lernfähig. Das ist ja das, was uns anscheinend groß von anderen Tieren unterscheidet.
Das und Lachen.
Das und Lachen, genau. Und nee, aber das ist halt, das finde ich, weil man sieht ja ganz oft bei so Sportlern, das ist immer so als Gott gegeben hin, aber das ist einfach so, dass Jordan einfach so wie so ein, alles so wie so ein Schwamm in sich aufgesogen hat und dann halt auch dieses Ding hat, das fand ich auch nochmal ganz interessant, das so vor Augen geführt zu bekommen.
Ja, also vom natürlichen Talent wäre vielleicht David Robinson der beste Spieler aller Zeiten, aber so bei Jordan kam erstmal das, kam da relativ viel und dann halt diese Mentalität. Und ich meine, das fand ich auch eigentlich mit das Spannendste aus den ersten beiden Folgen, dieses Zitat so relativ am Ende von Folge 2, wo Jordan dann so ein bisschen erklärt, warum er immer gewinnen wollte und wie wichtig das für ihn war, halt alles zu dominieren, und dass ihm das auch wichtig war, dass Leute gar nicht erst auf die Idee gekommen sind, vielleicht sind sie verletzlich. Irgendwie fand ich das so einen ganz interessanten Einblick, weil das ihn, glaube ich, halt komplett definiert hat.
Auch so die Story mit seinem Dad, also was halt so diese Anerkennung, die er da am Anfang immer gesucht hat und die halt über seine wenn wir jetzt Psychologie studiert hätten, dann können wir da riesige Studien draus.
Habe ich ja ein bisschen, aber nicht genug, bei Michael Jordan durchzusteigen, glaube ich.
Also du hast die Vorlesung Jordan 101, da war es dann schon vorbei, oder was?
Ich bin dann bei Jordan 1-on-1 geblieben und habe mit dem Basketball verschrieben, genau.
Was auch grundsätzlich für uns alle wesentlich gewinnbringender ist, natürlich.
Natürlich.
Auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas?
Jordans Mutti sieht jünger aus als er. Ja. Irgendwie überraschend. Aber ich glaube, das liegt daran, dass er halt ein bisschen zu viel von seinem Tequila trinkt und ein bisschen viele Zigarren raucht. Aber echt relativ krass, weil ich meine, er ist 56. Wie alt wird sie dann sein? Irgendwie um die 80 rum. Sieht wirklich nicht so aus.
Nee, sie hat sich ziemlich, ziemlich gut gehalten, das stimmt. Ja, er sieht irgendwie, es gab ja auch so, ich meine, seine Augen sind ja auch so ein bisschen
Gelblich.
Wurde mich auch gefragt. Ist geil, ich hab dann versucht, zu recherchieren. Und da habe ich wieder jegliche SEO-Abteilung dieser Welt verflucht, weil jeder Artikel halt einfach nur diese Fragen abarbeitet.
Darauf wurde ich auch in einer WhatsApp-Gruppe übrigens hingewiesen und habe erst nicht verstanden, warum, weil halt jemand meint, warum sind die Augen denn jetzt gelb? Ohne irgendwie was von Jordan zu sagen. Es ging halt irgendwie um das Thema SEO.
Habe ich jetzt im Nachhinein dann auch erst verstanden, dass halt die wirklich schon diverse Leute dazu Artikel gemacht haben.
Ja, aber ohne Info.
Ja, ja, natürlich, weil man weiß
also es ohne, nicht. Also ohne finale Info. Mhm. So, ja, es wird hier gesagt, es wird da gesagt, also aber Frage, Überschrift natürlich, wanna know why Jordan's eyes are yellow. Mhm. Oder, und dann, some say orange, some say red, damit es halt auch noch mit drin ist.
Ja, ja, ja natürlich.
Also, aber ich, ohne Scheiß habe ich alles verflucht wieder, weil keine Info, aber Lebenszeit geklaut. Aber ja, anscheinend, ja, keine Ahnung, man weiß es nicht, glaube es gibt keinen.
Also ich würde es tatsächlich auf den Lebenswandel schieben, aber ich, also ich glaube, wenn man...
Kann aber auch genetisch sein.
Ich meine, du hast ja auch mal geraucht, ne? Und wenn man, manchmal, wenn man sich dabei ein bisschen blöd anstellt, dann landet ja so relativ viel Dampf in den Augen und danach sehen die dann so aus.
Du meinst, das ist Zigarren auch.
Ja.
Bei mir waren es immer eher die Finger.
Bei dir waren es eher die Finger, die gelb wurden, oder was meinst du?
Ja, gut.
Wir wissen ja nicht, wie seine Finger aussehen. Die Augen wiederum können wir bewerten.
Ja, abgesehen davon, dass sie sehr lang sind, seine Finger.
Das stimmt.
Oh, apropos. Kein apropos, aber ist mir gerade eingefallen, bevor ich es vergesse, kannst du dich erinnern, diese Aufnahme, wo das komplette Team im Tunnel steht, im United Center, in diese, so kurz vor so einer Tür, so einem kleinen Neben, also ja. So einem Ausgang. Da muss ich an unser Erlebnis denken damals.
Tja, wir sind in einen nicht ganz so prominenten Huddle reingeraten, aber auch in einen coolen Huddle auf jeden Fall.
Ein cooler Huddle und wir waren auch ähnlich perplex und eingeschüchtert, als wir in diesem Huddle standen. Weil wir waren, was war das, gegen Memphis haben sie damals gespielt?
Das war gegen Memphis, ja.
Genau, also als wir in Chicago waren, Ole und ich, es ist eine ganz nette Anekdote, die können wir eigentlich ganz kurz rauslassen.
Wir sind jetzt schon dabei, es wäre jetzt albern, das nicht
zu tun. Wir sind schon dabei, nee, wir gehen weiter jetzt. Nein, wir waren in Chicago vor ein paar Jahren. Ja, genau. Und dann waren wir ein bisschen, wir hatten die Rush Hour ein bisschen unterschätzt. Am Freitagabend in Chicago kam deswegen, also nicht kurz vor Tip-Off an, aber halt ein bisschen später, als wir geplant hatten. Und dann kannten wir uns natürlich in dieser riesigen Halle noch nicht so richtig aus, wurden dann von der netten Pressedame irgendwie nach unten.
Es hat auch noch länger gedauert, weil meine Akkreditierung irgendwie nicht eingegangen war.
Ja, genau.
Musste da noch so ein bisschen mehr, es dauerte alles ein bisschen länger, bis sie noch verifizieren konnten, dass ich ein Mensch bin und dass es auch einen Platz für mich gibt.
Genau. Und auch bis sie deinen Namen auch irgendwie so auf die Kette bekommen haben, weil der Name Ole für englischsprachige Menschen irgendwo zwischen Ole, Oli und Oli.
Gab auch schon mal Old, tatsächlich.
Oder Old. Aber wir haben es irgendwann hinbekommen, dann hieß es, ja, okay, da rechts die Treppe runter, links durch die Tür. Haben wir dann auch genauso gemacht und plötzlich starten uns die Augenpaare von Carlos Boozer, Joakim Noah, Jimmy Butler und ich weiß gar nicht, wer noch so dabei war. Jim Fredette war noch dabei,
Tash war auch derjenige, der uns dann gesagt hat, wo wir hinlaufen müssen.
Ah ja, genau. Genau, wir guckten etwas verdutzt und Tash meinte dann, ja, da lang. Wir so, okay, thank you. Und es ist ein schöner Moment im Nachhinein
weiterhin. Ja, es ist auch von mir so ein Talent. Also in Miami ist mir das tatsächlich auch einmal passiert, dass ich da in deren Championship Alley irgendwie aus Versehen reingelaufen bin, wo eigentlich nur die Spieler rein sollen. Und halt ein Sicherheitstyp da steht, selbst wenn eigentlich sonst gerade da gar nichts los ist, aber der hat mich dann sofort da rausbeordert. Fand ich auch gut.
Freundlich auf deinen Fehler hingewiesen. Okay, ja, auf jeden Fall. Aber sie waren sehr verständnisvoll.
Ja, das stimmt.
Ja, damit könnten wir eigentlich zum Redraft kommen, weil, wenn ich mich recht entsinne, wurde unser freundlicher Wegweiser Tash Gibson auch 2009 gezogen.
Sehr korrekt.
Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Ich meine, wir haben gesagt, Kontext machen wir so ein bisschen. Also was ist von dir oder was ist bei dir so hängen geblieben von 2009, von einem rund um den Draft?
Also was mir vor allem erst jetzt wieder eingefallen ist, dass das am Todestag von Michael Jackson stattgefunden hat. Also wenige Stunden nachdem die Nachricht durchkam, dass Michael Jackson gestorben ist, begann die Übertragung von diesem Draft, was natürlich irgendwie relativ krass ist, also
ja.
Aus offensichtlichen Gründen, aber das hatte ich halt völlig vergessen, dass das miteinander zusammengefallen ist. Dann so rein sportlich, dass halt an dem Tag die Magic zu dem Zeitpunkt ja Vizemeister für Vince Carter getradet hatten, in der Hoffnung, dass das halt ihr fehlendes Puzzlestück war. Nicht der Fall.
Ja.
Die Cavs wiederum haben das Gleiche mit Shaq versucht. Haben sie auch, glaube ich, im Rahmen dieses Drafts oder irgendwie ein paar Tage davor, haben sie sich Shaq rangeholt. Dann, was ich tatsächlich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass dieser Draft eigentlich als total schlechter Jahrgang galt. Also Es gab halt dieses eine krasse Sure Thing irgendwie mit Griffin, wo alle dachten, der wird was. Und das war klar, dass der Nummer 1 Pick wird und so. Danach ist es aber relativ schnell halt abgefallen. Und ich habe halt, kann man eh sagen, also hast du ja eh schon erwähnt, dass es halt irgendwie Bill Simmons aktuell ja auch diese Redrafts macht und und so ein bisschen drauf gebracht hat. Deswegen habe ich halt mal geguckt. Bei seinem Draft Diary dazu ist online noch zu finden. Ist relativ lustig. Da steht so: Trust me, it's the worst draft class since the infamous Kenyon Martin draft in 2000.
Ja, ist nicht ganz so aufgegangen.
That didn't age too well. Ja.
Also so aus den letzten 20 Jahren ist das ja schon eigentlich locker ein Top-3-Jahrgang, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Und es sind ja also gerade so die beiden Super-Duper-Stars, die darin gezogen wurden, die stehen ja immer noch absolut im Saft. Also Curry hat zwar jetzt gerade eine Saison mehr oder weniger verletzt verpasst, aber man kann ja davon ausgehen, dass er sich ganz, also einigermaßen okay zurückmelden wird. James Harden ist wahrscheinlich der beste Scorer, den wir in der Liga haben und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben, schätze ich mal. Also die Geschichte ist ja auf jeden Fall noch nicht zu Ende geschrieben, aber man kann auf jeden Fall schon mal ganz gut festhalten, dass es nicht der schlechteste Draft ist seit 2000. Da waren eher noch so ein paar andere dazwischen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also das ist relativ, relativ safe. Aber ich weiß nicht, beim Redraften fand ich dann schon ganz interessant, wer wann wie wo gezogen wurde. Also beziehungsweise was sich, also ich meine, das Curry-Thema haben wir ja alle schon mal gehabt. Das Curry, dass man sich, dass es halt diese Unsicherheit bezüglich seiner Tauglichkeit A gab, weil wirklich Point Guard, wirklich, oder vielleicht doch eher Shooting Guard, aber dafür zu klein, dann Gesundheit und so und kleines College. Die Story hat ja auch Damian Lillard. Aber da, es ist dann doch immer ganz interessant, finde ich, wenn man so zurückschaut, dann zu sehen, dass es halt bei allem Expertentum, bei allem Scouting, es ist halt irgendwie doch, der Name Lottery trifft es halt irgendwie schon ganz gut.
Ja, absolut. Und obwohl das ja eigentlich ein anderes Event bezeichnet, passt es halt auch so zum normalen Draft schon, weil also im Durchschnitt ist es ja schon so, dass die meisten Leute, die dann Stars werden, auch zumindest Lottery-Picks sind. Aber in jedem Jahr gibt es halt irgendwie dazwischen ein paar Leute, die da absolut nichts verloren haben. Es gibt Leute, die viel tiefer fallen, als sie sollten. Es gibt Leute, das ist bei dem Jahrgang, finde ich, auch relativ krass, welche Spieler nicht gedraftet wurden, wenn man halt schaut, was sie heute so leisten. Ja. Also Aaron Baines damals ungedraftet, Joe Ingles, aber vor allem Wes Matthews, der halt sehr schnell sich dann zu einem absolut starken NBA-Spieler entwickelt hat und der, glaube ich, auch jetzt noch eine größere Rolle hätte, wenn er nicht diesen Achillessehnenriss gehabt hätte.
Absolut.
Das ist ja absoluter NBA-Leistungsträger und das über viele Jahre. Und das ist halt jemand, der da einfach übersehen wurde. Das verdeutlicht irgendwie ganz gut, dass halt irgendwie, es passiert in jedem Draft, aber das ist halt einer, in dem wirklich relativ viel Krummes passiert ist, würde ich sagen. Deswegen macht das halt auch irgendwie immer Bock, sich die Sachen irgendwie dann von früher nochmal anzugucken. Also wir haben ja bei Sparks über die Jahre halt auch schon einige von diesen Jahrgängen dann irgendwie mal neu sortiert. Und also selbst da, das macht halt irgendwie einfach Laune, selbst wenn man da dann nicht irgendwie wahnsinnig viel dazu schreibt oder so. Allein schon diese Gedankenspiele sind halt immer relativ abgefahren, einfach um sich dann auch so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, okay, und so hätte dieses Team auch aussehen können. Und das war relativ kurz davor. Und hey, Minnesota hatte 2 Picks in der Lottery, hat 2 Point Guards genommen und keiner davon war Steph Curry.
So, nachträglich ist das halt immer so herrlich absurd. Teilweise, aber in dem Fall war es auch in dem Moment schon relativ absurd, glaube ich.
Relativ absurd. Ja, das stimmt.
Weil
das stimmt.
Johnny Flynn.
Ja, es ist dann immer ganz interessant, worauf dann Scouts oder Front Offices wirklich schauen und was dann teilweise auch die Begründungen sind, weshalb irgendwie, also Spieler A, Spieler B nicht gezogen wird. Wir hatten das ja auch schon mal, dass dann hieß, ja, der war zu lange am College, da ist nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial. Ja, aber gleichzeitig ist halt auch schon mehr da. Also wer weiß, ob der mit dem Entwicklungspotenzial da jemals hinkommt. Das ist halt irgendwie so ein, ja, das ist halt viel, viel, viel Lotterie. Aber vielleicht kommen wir dann einfach mal da zur richtigen Reihenfolge, also zu der Reihenfolge, wie es damals gezogen wurde, oder?
Warum nicht?
Also mal ganz kurz noch natürlich, unser Plan ist, die Lottery zu machen. Also wir machen jetzt nicht den kompletten Draft. Das heißt, wir machen auch jetzt eher die Lottery und sagen, wer dann noch so dabei ist, oder sollen wir es?
Ja, warum nicht?
Okay, also, erster Pick. Finde ich auch, also wir kommen dann natürlich noch zu unserer eigenen Reihenfolge jetzt aus heutiger Sicht, aber finde ich auch vertretbar, Blake Griffin, absolut. Nummer 1.
Wer weiß, ob die Clippers jemals die nächsten Schritte hätten einleiten können, wenn sie nicht damals ihn gedraftet hätten. Also man kann natürlich spekulieren, dass Curry dieses Star-Potenzial natürlich auch hatte. Aber wenn man bedenkt, dass das eine scheiß Organisation war, hätten sie wahrscheinlich niemals seine Knöchel in den Griff bekommen und man hätte Currys Karriere genau. quasi so nicht gehabt. Und Griffin ja. hatte, also Griffin, ich meine, er hat ja die erste Saison dann verpasst, weil er diese, ich glaube, die Kniescheibe war gebrochen oder irgendwas in der Richtung.
Ja.
Ja. Aber sobald er dann debütiert hat in der NBA, war das ja, der war ja sofort ein Star. Also der hat absolut, ja keine ja. Anlaufschwierigkeiten oder irgendwas gehabt, war eigentlich von Anfang an einer der explosivsten, spektakulärsten Spieler der Liga. Und wer weiß, ob die Clippers jemals aus ihrem Sumpf rausgekommen wären, wenn sie nicht damals diesen einen Spieler bekommen hätten. Also das im Nachhinein an dem Pick gibt's wirklich nichts auszusetzen, obwohl er nicht der beste Spieler dieses Jahrgangs ist.
Ja, zumal auch dieser, also dieser Anziehungsfaktor einfach, dieses Spektakel, das er noch mitgebracht genau. hat. Also so war ja perfekt eigentlich für so eine ja, graue Maus in Anführungszeichen, die aber doch in einer Stadt spielt, in der halt gerade auch das Show-Element durchaus die eine oder andere Rolle spielt. Also von daher war es verständlich. Dann zwei, Memphis Grizzlies, Hashim the Beat.
Hashim the Dream auch genannt. Das ist, dazu muss ich ganz kurz aus dem Draft Diary zitieren. I'm not sure the Beat's offense is ever gonna get there, Jay Billis tells us, adding, he has to get stronger. And he really has to refine his offensive skills. That's followed by the Beats getting the ESPN graphic, must improve offensive game. So das klingt doch eigentlich genau wie nach dem Spieler, den du an Position 2 ziehen willst. Aber der erste Spieler aus Tansania, der, glaube ich, überhaupt gedraftet wurde und dann direkt an Position 2. Weil warum nicht? Wenn dann richtig.
Weil es hätte funktionieren können. Also wir wissen mittlerweile, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber dann dafür an 3, das hat umso besser funktioniert. Jetzt nicht. Also teilweise schon auch für die Thunder, die ihn gezogen haben, weil Finals 2012 dann und so, aber mittlerweile ja...
Du meinst die Grizzlies? Wissen,
nee, ich meine der Spieler, der danach kam.
Ach so, wollen wir nicht noch kurz die Karriere von Hashim the Beat nacherzählen?
Also das können wir natürlich sehr gerne machen, Also sagen wir es mal so, sie war kürzer, als man es von einem Nummer-2-Pick erwarten würde.
Ja, und auch die Grizzlies haben nur anderthalb Jahre an ihm festgehalten. Und also
ja.
Ich finde es eigentlich nur in der Hinsicht relativ spannend, wenn man halt schaut, welche Puzzlestücke vom späteren ziemlich guten Team, die Grizzlies damals schon hatten. Also weil halt Conley war da gerade, hatte glaube ich gerade seine erste oder zweite Saison hinter sich. Gasol hatten sie halt auch schon, Randolph war da. Also sie hatten halt viel von dem Konstrukt, mit dem sie dann wenig später ja zu einem Top-Team wurden. Wenn man sich vorstellt, dass sie da jetzt einen James Harden reingepackt hätten beispielsweise, kommt man auf etwas andere Möglichkeiten als mit Hashim the Beat, der ja irgendwie, er war groß.
Ja, und ich meine, die Tatsache, dass sie halt Gasol und Randolph schon hatten, also vielleicht waren sie sich damals mit Gasol, vielleicht haben sie gedacht, da ist noch, also er war vielleicht noch nicht der war definitiv noch nicht der Spieler, den wir heute kennen. Ja. Also von daher, und er war halt, und die Fitnesswerte waren auch noch nicht ganz so gut, wie sie heute sind wahrscheinlich.
Schätzungsweise.
Von daher war das noch nicht.
Schätzungsweise, ja.
Ja, von daher war das nicht dieses Show-Thing, wie man es jetzt vielleicht sehen würde, aber trotzdem hast du natürlich auf der Position schon viel Konkurrenz gehabt in dem Sinne. Und dann, naja, klar, könnte man sich überlegen, einen James Harden zu wählen, zumal vielleicht man da ein bisschen...
Sie haben halt im Jahr davor auch, das ist irgendwie ganz geil, sie haben sich das irgendwie zur Aufgabe gemacht, ein bisschen obskure, große Center zu draften, weil im Jahr davor haben sie halt Hamed Haddadi geholt, der auch irgendwie, glaube 2,18 Meter lang war und irgendwie... glaube ich, ähnlich viel spielerische Qualität mitgebracht hat wie Hashim the Beat.
Aber letztes Jahr bei der WM krass aufgezockt,
oder? Da war er stark, ja, absolut.
Da war er stark.
Hat sich länger in der NBA gehalten auch als Hashim the Beat. Oder, glaube ich, genauso lange in der NBA gehalten.
Ja gut, ich meine, the Beat, er war 2014 tatsächlich noch bei den Thunder, oder 12 bis 14 sogar bei den Thunder, und dann nochmal D-League, aber er hat es immerhin, also 5 Jahre so hin und her, und dann immer mal wieder zwischen D-League und NBA, dann zwischendurch mal bei den Rockets gewesen, bei den Blazers zwischenzeitlich gewesen.
Ja, letztes Jahr auch in der G-League gespielt und arbeitet daran, nochmal irgendwie eine Chance zu bekommen. Mal gucken. Also, das Problem war ja eigentlich wirklich, dass in ihm ein Talent gesehen wurde, was wohl einfach nicht da war. Das heißt nicht, dass er irgendwie gar nichts kann, aber... Er war halt irgendwie ein Nummer-2-Pick. Das ist halt irgendwie das relativ Unglaubliche daran.
Ja. Weil
ich glaube nicht, dass man jetzt auch aus seiner College-Zeit von UConn irgendwelche kranken Highlight-Tapes hat, wo man dann sagen kann, boah, Hashim the Beat, wenn da nur nicht das und das passiert gewesen wäre, dann wäre das ein Riese geworden. Wie beispielsweise bei Greg Oden, wo du ja ohne Probleme verstehen kannst, warum der so hoch gedraftet wurde, weil der halt einfach ein Biest war, wenn er fit war. Bei the Beat.
Ja.
Das ist das halt eigentlich nie so wirklich passiert. Deswegen
den Pick verstehe ich einfach bis heute nicht so richtig, wie der überhaupt zustande gekommen ist.
Ja, auch weil du, glaube ich, das ist ja auch so ein entscheidender Punkt dann, wie gehst du an die Entwicklung des jeweiligen Spielers dann heran, wenn du so einen rohen Spieler hast? Also wenn du dann Nummer 2 Pick, wirst du ja theoretisch dann schon eher Richtung, naja, mindestens mal sehr, sehr guter Rollenspieler bis Star, Superstar irgendwie trimmen. Das heißt, der muss, dessen Training und dessen Programm muss ja viel umfangreicher sein, als wenn du sagst, okay, ich pick jetzt so jemanden, ich pick einen langen Athleten, der mir ein bisschen Rim Protection, Rebounding geben kann, vielleicht ein bisschen Scoring am Ring. Und dann kann ich dieses Talent, das nicht so dick vorhanden ist, das kann ich dann aber viel, viel gezielter und viel kanalisierter irgendwie fördern. Und er muss sich nicht auf zig Sachen konzentrieren, von denen er vielleicht hier vielleicht gar nicht so richtig kann, dann kommt irgendwie Frust mit rein oder so, und es gibt halt nicht so, und alles geht dann vielleicht minimal oder dann wieder gar nicht oder dann vielleicht ein bisschen mehr und ich halt so dieses, okay, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, rebounde, verteidige und das, also.
Ja, also irgendwie so den reinen Arbeiter. Wenn man gedacht hätte, wir brauchen eigentlich nur noch so einen Spieler, dann kann man halt auch, wenn man Nummer 2 PK den ja runtertraden, ne? Also.
Ja.
Aber gut, sie haben es gemacht.
Gut.
Hashim war nicht der Dream für die Grizzlies, aber.
War nicht der Dream. Sie haben sich damit James Harden durch die Lappen gehen lassen, der an 3 wegging. Da die Story ist ja relativ bekannt. Thunder mit Westbrook und Durant von der Bank gekommen. Also Ibaka natürlich noch, aber Harden als Sixth Man, Finals, dann der Trade nach Houston. Und mittlerweile gesichtshaartechnisch, scoringtechnisch, allem weit überlegen, was wir so kennen.
Kann man so ausdrücken. Er war damals noch. Er hatte schon Ansätze des Bartes, aber es war noch nicht ansatzweise auf dem Niveau, wie es heute ist.
Nee, war es nicht. Auch sein Offensivspiel war noch nicht ganz auf dem Niveau. Also von daher, man lernt halt einfach. Man entwickelt sich ja deswegen das halt.
Stimmt, früher hat er auch noch abgespielt. Superstar-
Stimmt. Heute auch noch.
Ja, das war doch ein Scherz. Weißt du, wie das ist?
War nicht lustig.
Okay, ich konzentriere mich aber jetzt wieder auf Witze über kleine, dicke Leute.
Ja, die gehen immer. Können sie mir auch nicht mehr.
Das ist guter Stil. Das mal.
Absolut, absolut. Wir müssen das Niveau hochhalten. Dann an 4. Sacramento Kings, Tyreke Evans. Dann auch hinterher Rookie of the Year geworden. Da ja Kollege Griffin
die Saison ausgesetzt hat. Sportliche 20-5-5-Saison hingelegt, was ansonsten bei Rookies irgendwie, ich glaube, MJ, LeBron, Oscar Robertson nur geschafft hatten. Mittlerweile hat es noch Lukas Doncic auch hinbekommen, aber damals. Also nach der ersten Saison war der Evans-Hype-Train schon einigermaßen, hatte schon ziemlich Dampf aufgenommen. Sie haben natürlich nichts gewonnen mit ihm, was, glaube ich, auch im Lauf seiner Karriere öfter mal das Problem war, dass seine Teams jetzt nicht so viel gerissen haben. Ja. Aber individuell hat er halt von Anfang an wirklich einiges hingelegt.
Ja, er hat dann aber dadurch nie so richtig sein. Ich glaube, man hat nicht so richtig die Rolle für ihn gefunden. Okay, ist er jetzt dieser explosive Scorer mit Hang zum Allrounder, der ein Team tragen kann, oder hat dann doch der Sixth Man? Und dann hat ein bisschen gedauert, bis er dann so in die Rolle reinkam und die Konstanz
war. Ja, genau. Sogar, ne? Und also er hat sich halt auch nach der ersten Saison dann eigentlich beständig zurückentwickelt. Also sein Scoring-Schnitt war 20,1 in der ersten Saison und ist dann über die nächsten 4 Jahre jede Saison etwas zurückgegangen, was irgendwie relativ abgefahren ist. Und
ja, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, er war bei den Kings, wo halt schon, also mit Talenten jetzt grundsätzlich nicht immer wahnsinnig gut umgegangen wurde. Boogie hat diese Erfahrung auch irgendwann gemacht, als er dann dort gelandet ist. Aber ich glaube, Evans ist halt auch so jemand, der eigentlich doch schon eher sehr auf seine eigenen Zahlen schaut und halt da relativ früh in Sacramento den Eindruck vermittelt bekommen hat und das irgendwie gespiegelt bekommen hat. Ja, du bist ja der Star, du kannst ja jetzt hier machen. Und ich glaube, wenn man ihn so als seinen besten Spieler ansieht, dann wird man halt nicht wahnsinnig viel reißen. So das, was man über die letzten Jahre dann teilweise gesehen hat, also vor allem diese eine Saison in Memphis fand ich ihn wirklich gut, wo er halt dann irgendwie relativ viel von der Bank kam, relativ viel Scoring gebracht hat und so. Aber ja, es ist halt irgendwie, der Spielertyp ist irgendwie relativ schwierig, weil er sich, glaube ich, immer ein bisschen stärker gesehen hat, als eigentlich war.
Das kann gut sein. Ich meine, bei den Pacers hat es ja dann hinterher, hat auch nicht ganz das erfüllt, was man erwartet hat.
Das hat nicht gut funktioniert. Also da hatte ich mir von der Verpflichtung eigentlich viel mehr erhofft, als es dann wirklich war.
Ja, gerade weil es halt nach dieser Memphis-Phase kam und man gedacht hat, okay, jetzt ist vielleicht der Schalter gefunden oder so. Weiter im Text. An Position Nummer 5, Minnesota Timberwolves, Ricky, auch genannt Rick Rubio. Aus ihrer Sicht ja verständlich. Weil Rubio damals Riesentalent, Point Guard, hat auch am Anfang ziemlich gut funktioniert.
Quasi, er ist erstmal 2 Jahre lang gar nicht rübergekommen. Als er dann kam.
Seine NBA-Karriere, ja,
weil. Als sie ihn dann irgendwann überzeugt hatten, ist er tatsächlich gekommen. Und also für so rein theoretisch war ja immer noch diese Vorstellung, Rubio als halt godlike Playmaker, der auch verteidigen kann. Irgendwie wunderbar. Also hätte ja auch zu dem gepasst, theoretisch, was sie sonst hatten mit Kevin Love. Das Problem war halt, dass er selber bis heute es nicht so richtig gelernt hat, selbst abzuschließen. Aber Rubio ist halt schwierig. Also ich finde, das ist so einer, in dessen Spiel kannst du dich halt trotzdem extrem leicht verlieben. Also es ist halt einfach macht mega Spaß, den zuzuschauen, wenn man ihn nicht gerade werfen sieht.
Ja, das ist genauso der Punkt. Ich habe da auch da kommen wir später auch ein bisschen dazu, so eine Schwäche für dieses Spiel. Deswegen kann es auch sein, dass er bei mir ein bisschen zu hoch gesetzt ist dann später.
Kann bei mir auch sein.
Aber es ist also halt.
Ich fand es grundsätzlich sehr schwer. Das ist halt ja so ein Point Guard Draft auch, ne? Und da kommt es dann sehr auf persönliche Vorlieben an.
Ja, kam es bei den Timberwolves dann auch mit ihrem 6. Pick.
Ja.
Auf die. Weil die tendierten dann eher Richtung Johnny Flynn. Point Guard. Von Syracuse und 7 war dann halt unser allseits beliebter Gewürzchef, Steph Curry bei den Warriors. Ja.
Der Kollege Flynn, kann man noch erwähnen, hat sich 3 Jahre in der NBA gehalten und war, also allein in der Top 20 hast du, glaube ich, 4 Point Guards, die All-Stars geworden sind, plus halt noch mindestens 2 weitere, die wirklich irgendwie NBA-Spieler von Qualität wurden und Flynn sticht da halt irgendwie komplett heraus.
Ja, das war jetzt nicht der glücklichste Pick. Man kann bei Ruby kann man ja sagen, dass dieser Kreuzbandriss natürlich auch nicht geholfen. Zwingend hilfreich war. Also der hat das Ganze dann so ein bisschen eingebremst. Bis dahin das meine ich nämlich damals, also als ich vorher gesagt habe, bis dahin hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert, also ziemlich gut angekommen eigentlich in der Liga.
Ich meine, er ist ja auch immer noch, er ist ja ein guter Spieler. Er war jetzt diese Saison in Phoenix auch gut.
Ja, eben,
er ist
halt
einfach nie dieser Star geworden, wo man, also für den man ihn irgendwann mal hielt. Also der hatte ja phasenweise Doncic-mäßigen Hype, als er noch nicht in der NBA war, so, weil er mit 14 bei Olympia mit 16 bei Olympia war und gegen Team USA halt auch richtig ein richtig krasses Spiel gemacht hat und so. Also das war ja schon jemand, von dem man irgendwie dachte, das ist halt da das nächste Wunderkind. Und so diesen Hype konnte er halt nicht erfüllen.
Absolut. Nee, das konnte er nicht. Auch teilweise, also nicht nur Kreuzband, auch teilweise Verletzungsbeweis, war ja immer wieder mal raus. 8, Jordan Hill nach New York. Und dann an 9, die Toronto Raptors mit DeMar DeRozan.
Auch nicht verkehrt, ja.
Solide. Hat ihn im Endeffekt hat der Pick ihn ja eine Championship gebracht.
Wenn man es so sehen möchte, dann ist das richtig. Er war auf jeden Fall ein relativ, also ich glaube, er war zusammen mit Lowry halt auch einfach der Grund, warum Toronto irgendwann als Franchise ernst genommen wurde. Das war einfach vorher nie der Fall. Und oder beziehungsweise war nur mal kurz mit Vince Carter der Fall. Und ja, so für die erste erfolgreiche Ära dieser Franchise ist er ja also schon sehr entscheidend mit verantwortlich. Erst als Spieler und dann halt nochmal für das große Finale quasi als Trade-Chip.
Als Trainer.
Als Asset, wie du immer sagst.
Ja. Also nichts anderes sehe ich Spiele auch.
Ich weiß.
Genau, dann an 10 Brandon Jennings nach Milwaukee. Damals interessant, weil er aus Europa kam.
Hat aufs College geschissen, weil er in Italien ein bisschen Geld verdienen konnte und ist deswegen erstmal dorthin. Hat auch, ich bin gerade am gucken, ich glaube, es war sein 7. NBA-Spiel oder so, in dem er dann direkt irgendwie 55 Punkte oder so aufgelegt hat.
Moment, ja, muss man kurz. Genau,
damit wir das auch richtig darstellen. Ja, es war das 7. und es waren genau 55. Meine Güte. Himmelarsch.
Ein wandelndes Lexikon.
Ich glaube, also um echt zu sein, war das ein Glückstreffer. Aber
nicht runter, es war sensationell. Einfach so,
dann belassen wir es dabei. Dann fahre fort.
Ja, fahre fort, genau. 11, Terrence Williams nach New Jersey, damals noch New Jersey Nets. 12, Gerald Henderson zu den Charlotte Bobcats. 13, Tyler Hansbrough, Indiana Pacers und 14.
Psycho T. Hm? Bester Spitzname. Ja, nicht Psycho bester T, Spieler, aber bester Spitzname.
Ja, auf jeden Fall. Und 14 Earl Clark zu den Suns.
Tja, was sagen wir im Nachhinein zu diesen 4 Picks? Ist da irgendwas, was dich da besonders nervt? Abgesehen davon, dass es natürlich jetzt alles nicht die großen NBA-Legenden geworden sind.
Ja, das kann man dann nur so betrachten, wenn man guckt, was halt danach noch so kam, ne?
Ja, ist richtig.
Also da, also wir können jetzt vielleicht mal sagen, welche Spiele noch in dem Draft waren, die gezogen wurden, aber noch nicht genannt wurden. Da wären wir zum Beispiel jetzt James Johnson, Jrue Holiday, auch Ty Lawson, Jeff Teague, Darren Collison, unser Kumpel Taj Gibson, Demari Carroll, Wayne Ellington,
Omri Caspi, war auch eine Zeit lang ein guter Spieler.
Omri Caspi, absolut, absolut.
Der Juan Blair, der zwar keine Menisken hatte, aber eine Zeit lang auch ein ganz guter NBA-Spieler war, auch noch mit im Draft.
Genau. Dann der schwedische Larry Bird, Jonas
Repko. Auch eine absolute Legende, natürlich.
Jody Meeks, Pat Beverly, der gute Launebär der NBA. Geil, auch Chase Budinger, hatte ich auch schon.
Oh, absolute geil, Typ. Legende.
Sneaky High-Five.
Habe ich mir in NBA 2K damals immer geholt, weil er danken konnte.
Genau.
Aus irgendeinem Grund war der immer zu haben. Hatte bei NBA 2K einfach so die absurdeste Sprungkraft. Ja. So, ich glaube, der war athletischer als Michael Jordan.
Auf jeden Fall.
So, das war echt ganz geil.
Dann an 46 ist dann doch irgendwann Danny Green gepickt worden.
Ja.
Von den Phoenix Suns damals.
Finde ich übrigens lustig, dass du Nick Calathes dein Lookalike einfach nicht nennst. Der auch direkt vor Danny Green gezogen
wurde. Den wollte ich mir eigentlich fürs große Finale aufheben. Okay, vor allem, weil er sich auch lang geweigert hat, sich einzugestehen, dass das mit der Haupthaarfrisur nichts mehr wird. Der Rasierer kam relativ spät zum Einsatz. Dann haben wir noch natürlich Nando De Colo. Mittlerweile in Europa da ziemlich gut unterwegs. Auch irgendwie ein geiler Spieler, finde ich. Mag den ganz gern.
Ja, absolut. Also bei so den ganzen Fieberturnieren und so schaue ich dem auch immer sehr, sehr gerne zu.
Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich 2015 beim Euroleague Final Four sein durfte, als es ziemlich so aussah, als hätte Nando De Colo dominiert, glaube ich. Ich hoffe, ich bringe es gar nicht durcheinander, aber ich glaube, es war so. Doch, es war schon so. Gegen Halbfinale ZSKA Moskau gegen Olympiakos Piräus und auf einmal wurde ich Zeuge eines dieser sagenumwobenen Spiele von Vasilis Banoulis, wo er einfach kurz vor Schluss auf einmal nicht mehr daneben werfen konnte.
Ich erinnere mich, glaube ich, an dieses Spiel. Spanoulis hatte doch gelegentlich relativ magische Auftritte. Zusammen mit Printezis, der sowieso Europa, glaube ich, immer mein Lieblingsspieler war, wegen seiner komplett krummen Wurftechnik.
Auch einer für Horst gewesen, theoretisch. Er kam ja dann auch irgendwann.
Ja, das stimmt.
Da hätte, ja, auch nicht schlecht. Wenn man
Spanoulis mit seinem komischen Wurf, den er eigentlich so ungefähr von seiner Hüfte ausgenommen hat.
Aus der Hosentasche,
hat, das ist halt, also ein bisschen schade, weil wenn er einen höheren Release-Punkt gehabt hätte, hätte er, glaube ich, auch in der NBA relativ viel tun können.
Absolut.
Das war, glaube ich, immer das einzige Problem. Aber ich meine, die legendäre Karriere in Europa ist natürlich jetzt auch alles andere als schlecht.
Absolut, absolut. Also aber dieses Spiel, ohne Scheiß, war so geil. Wir saßen auf der Presstribüne und es war dann, irgendwann hast du so gewusst, er trifft. Aber es haben alle nur noch sich unglaublich umgeschaut, weil es einfach wirklich, er hat halt, ich weiß nicht, die letzten 4-5 Würfe, auch über De Colo, Hand im Gesicht, alles total egal gewesen, egal wer da stand, Stepback-Dreier, es war einfach komplett wurscht und er hat den halt das Spiel gewonnen. Total abgefahren, geiler Typ. Denke ich immer wieder gerne dran zurück. Und natürlich dann noch mit den Olympiakos-Fans in der Halle, waren natürlich auch nicht ganz so übel. Die dann eine kleine Party gefeiert haben.
Die dann die Halle angezündet haben.
Genau.
Wahrscheinlich.
Und dann, wer natürlich auch noch dabei ist, unser Freund Patrick Mills. An 55.
Ich glaube, Patrick Mills heißt übrigens wirklich Paddy. Also ich glaube, das ist tatsächlich, steht in seinem Pass.
Paddy?
Ich glaube.
Nee, also er wird hier.
Ich meine, ich hätte das mal so gelernt. Oder heißt er in Wirklichkeit Patrick
Mills? Ich glaube, er wird überall als.
Ah nee, Quatsch.
Stimmt. Patrick Sammy Mills.
Best for reference, Patrick Sammy Mills.
Ja, okay. Geboren im schönen Canberra, Australien.
Nicht zu verwechseln mit Scott Pippen, wie ihn David Stern damals nannte.
Stimmt, Scott Pippen. Und natürlich James Butler.
Nicht zu vergessen,
auch ganz wichtig. Gut, damit hätten wir dann die wahre, reale Draft-Reihenfolge und kommen dann zu unserer. Wie sollen wir das machen? Sollen wir abwechselnd gehen? Ich würde sagen, du nennst erstmal deinen Ersten, dann sage ich, wenn ich als Ersten habe und dann können wir eventuell, wenn nötig, eine kleine Diskussion starten. Ist immer gut, dass wir das vorab besprechen, weil es sind nämlich solche
Sachen. Ja, also ich würde auch sagen,
wir gehen durch.
Einer hat den Ersten, der andere hat den Zweiten.
Ja.
Natürlich werden wir trotzdem darüber diskutieren, im Zweifel.
Ja.
Aber einfach, um so eine grobe Struktur zu wahren, vorzugeben. Okay. Also, dann fange ich mal an mit Position 1, die Clippers, und nehme Hashim Thabeet. Weil sie brauchten einen explosiven Big Man, der sofort was abliefern konnte. Nein, also ich nehme natürlich,
wenn man so auf Winshares oder so guckt, dann wäre es eigentlich die andere Entscheidung. Aber ich entscheide mich für Stephen Curry, weil ich ihn, glaube ich, als Fundament einer Franchise sehe ich ihn schon noch einen Schritt vor Harden. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Harden eigentlich das etwas sicherere Ding war. Mhm. Oder also auch, wenn man so die Karrieren von beiden mehrfach durchspielt, dann gibt es, glaube ich, etwas mehrere Szenarien, in denen Harden ein Superstar wird, als dass Curry einer wird. Weil ich glaube halt, wie gesagt, dass das damals sehr, sehr wichtig war, dass er Leute gefunden hat, die seine Knöchel in den Griff bekommen haben und ihm da irgendwie ein Umfeld gegeben haben. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Clippers hatten damals schon Eric Gordon. Wir wissen heute, Eric Gordon und James Harden können auch ganz gut zusammenspielen. Aber in dem Fall hat das dann für mich letztendlich den Unterschied gemacht. Und dann ist es Curry, den ich da an 1 nehme. Bist du damit einverstanden?
Damit bin ich sehr einverstanden. Ich habe jetzt ein bisschen weniger auf den Kontext geschaut, sondern einfach nur auf den Spieler. Und da ist für mich Curry einfach... Es gibt halt auch einfach nicht viele Spieler, die ich lieber habe als Curry, so allgemein. Auch im Team. Einfach weil, glaube ich, auch das Gesamtkonzept aus, also klar, ich meine, es gab viele What-Ifs, das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken, so dieses, man sagt immer What-If Richtung Team, aber auch bei Curry ist halt eben ein ganz großes What-If Richtung Spieler. Also wie du sagst halt, wo, wenn er woanders landet, kann er dann überhaupt die Gesundheit, die Karriere haben, die er hatte. Aber auch was so dieses, was man ja immer wieder hört, diese Art seiner Leadership innerhalb des Teams, dass es einfach extrem wertvoll ist und dass das halt auch einer der Gründe dafür war oder ist, dass die Warriors halt so erfolgreich sein konnten, wie sie waren. Und das ist halt auch nochmal, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Ich war mir trotzdem irgendwie, ich hatte schon ein bisschen hin und her überlegt, ob ich da vielleicht trotzdem Harden nehme, einfach aus den Gründen so, ist halt ein, auch wenn Curry seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommen hat, eigentlich ist Harden ein verlässlicherer Spieler, so in der Hinsicht. Er hat jetzt irgendwie in den Jahren, die sie beide in der Liga sind, hat er irgendwie 130 Spiele mehr gemacht, ist halt irgendwie in allen statistischen Kategorien deutlich vorne, auch wenn man irgendwie auf Value over Replacement Player und solche Sachen guckt. Aber ja, letztendlich kam ich dann auch nicht dran vorbei, weil ich glaube, Currys Revolution kam auch ein kleines bisschen früher als die von Harden. Und ja, im Endeffekt macht man es da aber mit beiden, glaube ich, keineswegs falsch, weil haben sich beide ganz gut entwickelt.
Absolut, also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also da sind wir auf einem hohen Niveau. Deswegen Pick 2 hätte ich dann schon James Harden genommen eigentlich.
Finde ich realistisch.
Also da, du hast ja vorher auch schon gesagt, hätte auch ganz gut nach Memphis gepasst. Also so vom Setup des Teams her.
Ja, also sie hatten halt OJ Mayonnaise hatten sie schon. Ja. Sie hatten, also der damals noch so ein bisschen als ihr junger Star Guard galt, war ja auch mal so ein Hype-Spieler. Ja. Sie hatten damals auch noch Rudy Gay, aber unten überfüllten Backcourt mit Mike Conley und Kyle Lowry, muss man auch dazu noch sehen. Also eine Zeit lang hat Memphis echt ganz gut gehortet, aber Harden ist halt irgendwie, das ist halt, gerade wenn man sich anschaut, wie er am Anfang bei OKC war, so ein kluger Spieler irgendwie, der halt auch, glaube ich, instinktiv seine Rolle so ein bisschen findet. Also ich fand ihn, ich mochte die Version von ihm, die er in OKC war, eigentlich immer lieber als die, die er dann irgendwann in Houston wurde. Einfach weil, wie er da das Pick and Roll gelaufen ist, wie er halt derjenige war, der dann, obwohl er diese beiden kranken Superstars neben sich hatte, eigentlich die Offense geleitet hat. Das fand ich halt relativ überragend. Und ja, ich glaube, deswegen bei einem Team, wo auch eh der Basketball-IQ mit der Zeit zumindest ziemlich hoch ausgeprägt war, hätte er halt auch super reingepasst. Also ich glaube, Memphis mit ihm, Gasol, Conley, dazu noch irgendwie Randolph, hast du auch dann allein gleich 3 Lefties in der Starting Five, finde ich auch gut. Mhm. Das überfordert die Gegner natürlich auch. Also ja, hätte schon was gehabt.
Ja, da wäre einiges gegangen, glaube ich, in Memphis. Und er hätte ja eine ähnliche Rolle erstmal einnehmen können. Also er hätte ja auch trotz Mayo erstmal von der Bank kommen können. Also es wäre kein... Man hätte sich nicht in die Haare bekommen.
Höchstens in die Barthaare.
Das aber auch erst später.
Ja. An 3 ist es für mich dann auch noch aber eine sehr klare Angelegenheit mit Blake Griffin. Ja. Der auch noch von der University of Oklahoma kam. Auch nicht unpassend, wenn man bedenkt, dass das, glaube ich, es war die erste Saison, die Thunder in Oklahoma gespielt haben. Also es war die Saison des Umzugs. Deswegen war James Harden auch ihr erster Draft-Pick als OKC Thunder. Und ja, Griffin wäre dazu auch nicht ganz schlecht gewesen. Also in dem Jahr hat tatsächlich Ibaka auch erst sein Rookie-Jahr gehabt, obwohl er ein Jahr früher gedraftet wurde. Aber da hätte man halt dann überlegen können, ob man den vielleicht abgibt oder so. Aber so ein eine Kombination Griffin, Westbrook, Durant. Sie hatten damals auch noch Jeff Green. Sie hatten, also ja, wie gesagt, Ibaka und so, ist schon relativ krass. Hätte man schon gucken müssen, wie man das irgendwie zu einem Team bekommt, aber er ist halt zu dem Zeitpunkt einfach ganz klar der beste Spieler, der noch verfügbar ist. Deswegen
absolut
muss es, finde ich, Blake sein.
Bei mir ganz genauso. Hätte auch durchaus Spektakel gegeben wahrscheinlich. Die, ja. Man konnte gut springen dann in OKC. Hätte gekonnt.
Ich finde auch, also die Entwicklung von Griffin über die Jahre finde ich halt irgendwie auch total beeindruckend, weil das war eigentlich eher so ein, kam ja als Highflyer, ist mittlerweile wirklich einer der vielseitigsten Forwards der Liga. Und ja. Ich hoffe sehr, dass er nochmal eine etwas bessere sportliche Situation findet in den nächsten Jahren als die er jetzt hatte. Weil das war schon ein bisschen schade, irgendwie jemand, der auf so einem Niveau spielt, dann bei so einem schlechten, limitierten Team zu sehen. Weil halt, mit dem er keine Chance hatte, irgendwas zu reißen. Das ist natürlich schon eher bitter.
Ja, und dadurch gingen halt auch seine Leistungen komplett unter. Also ich meine, jetzt diese Saison lief es jetzt gesundheitsbedingt nicht so, aber letzte Saison war halt schon brutal eigentlich. Und das hat man dann irgendwann so realisiert, oder sagen wir so, ich habe es dann irgendwann realisiert, als es Richtung Playoffs ging, also als dann die Pistons da waren und man halt so ein bisschen mehr drauf geachtet hat und dann halt, wie gut einfach Griffin war, und dann war aber halt die Problematik mit den Knien was, ne? Ja. Dass er dann schon eigentlich zu den Playoffs nicht unbedingt fit war, aber trotzdem gespielt hat, und diese Saison dann hat irgendwie so ein bisschen dann schon seinen, ja, hat so seinen Tribut gezollt sozusagen, und er war halt einfach nicht mehr richtig fit. Aber das wäre schon schön, ihn nochmal irgendwo zu sehen. Also weil er halt wirklich so ein, aus sich einen sehr, sehr vielseitigen Offensivspieler gemacht hat.
Ja.
4 habe ich jetzt schon den Kollegen Holiday.
Werde ich auch da stehen.
Also einfach grundsätzlich hat einer, dann reden wir ja immer wieder, es, sein Name wird so oft genannt, wenn es um die besten Guard-Verteidiger geht und auch wertvollen Spieler, aber irgendwie so richtig, für mich ist er immer noch so ein bisschen unterbewertet einfach irgendwie. Also
ja, ich finde, es kommt noch mal ein bisschen drauf an, mit wem man redet. Also so die, bei den Casuals ist das, glaube ich, so. Und bei den Leuten, die etwas tiefer drin sind, hatte ich über die letzten Jahre das Gefühl, dass er auch teilweise ein bisschen overrated ist. Also so, im Sinne von, ja, also einfach, weil dann alle irgendwie diese Playoff-Serie im Kopf haben, wo die Pelicans die Blazers halt komplett an die Wand gespielt haben und daraus dann irgendwie Schluss gefolgert haben, so ist Drew Holiday immer.
Ja, gut.
Das ist halt einfach nicht der Fall.
Ja.
So, ich glaube, das ist halt schon ein, also auf jeden Fall irgendwie ein Top-30-Spieler in der Liga, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel weiter nach oben man ihn dann noch ziehen müsste. Und manchmal wird halt über ihn geredet, als wäre er eigentlich, also David Griffin hat vor der letzten Saison gesagt, dass Drew Holiday ja auch MVP werden könnte und so ein Scheiß. Ja, gut, das ist halt kompletter Bullshit. Und also auch, dass er nur einmal All-Star wurde, finde ich, ist jetzt nicht irgendwie ein Verbrechen. Das wäre bei etwas glücklicherem Verlauf vielleicht ein bisschen häufiger passiert, aber also teilweise geht mir das dann auch ein bisschen zu weit. Aber also ich weiß, was du meinst, weil über sehr lange Zeit ist er auch komplett unterm Radar gelaufen.
Ja, und ich meine, im Westen nicht All-Star zu werden als Guard kann dir passieren. Also da ist halt einfach.
Absolut. Frag mal Mike Conley. Und Mike Conley war, finde ich, zu seinen besten Zeiten ein besserer Spieler.
Ja, einfach offensiv noch ein bisschen verlässlicher und vielseitiger. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Also ich meine, klar, gut, MVP-Voraussetzung für David Griffin ist natürlich auch die gern genommene amerikanische Übertreibung. Aber
Ich find's auch schwer, weil er einfach auf so einer tiefen Position spielt. Also es gibt einfach so dermaßen viele Aufbauspieler, deswegen, wenn ich das so ranken würde, weiß ich gar nicht, wo jetzt dann Drew Holiday bei mir auftaucht. Also ich mag ihn als Spieler total, das soll jetzt nicht irgendwie negativ sein. Ich finde das vor allem auch gut, dass man ihn am Ball, abseits des Balles und dann noch als Verteidiger irgendwie sehr gut gebrauchen kann. Also es ist schon ein absolut wertvoller Spieler, aber so in die Riege der richtigen Stars auf der Eins, die es halt nun mal gibt, weiß nicht, packe ich ihn dann, glaube ich, noch nicht rein.
Ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen so, weil dass ich das Gefühl habe, dass er vielleicht teilweise ein bisschen zu wenig gewertschätzt wird, weil das, was er macht, weil er das relativ leise macht. Also manchmal.
Außer in der Serie gegen Damian Lillard, aber sonst
ja, hast genau, du recht. Also, ja. Und das ist halt klar, da gucken jetzt halt dann einige wieder zurück, aber wenn du guckst ein Spiel und schaust am Ende auf den Boxscore und hast jetzt bei Holiday 2-3 Aktionen vielleicht gesehen und am Ende hat er irgendwie, weiß ich nicht, 25 Punkte, 6 Assists oder so oder 22 Punkte oder was auch immer und hat dazu noch relativ sicher aus dem Feld getroffen. Also es ist einfach so, er fällt jetzt nicht so extrem auf während des Spiels, finde ich. Also klar, neben Zion fallen die wenigsten wirklich auf, aber jetzt gerade auch bei den Pelicans, wenn du überlegst, finde ich selbst, also Zion klar, Ingram finde ich auch, und aber auch Lonzo fällt jetzt zum Beispiel mehr auf als Holiday. Und trotzdem ist
ja, irgendwie
ist schon. Er halt schon irgendwie einer von denen, die es halt so ja auch irgendwo zusammenhalten, so dieses Konstrukt aus ja, Scoren im Frontcourt und Verteidigen im Backcourt, also irgendwo, ja, keine Ahnung. Und wie du sagst, dadurch, dass er mitbeispielen kann, ohne beispielen kann, er ist halt irgendwie so ein Bindeglied, aber halt für den Glue-Guy eigentlich überqualifiziert irgendwo.
Ja, genau. Und er hat tatsächlich auch so ziemlich keine echten Lücken im Spiel. Er ist jetzt, glaube ich, abgesehen von Defense, also Defense ist er überragend, offensiv ist er in allem ganz gut, in nichts, glaube ich, richtig überragend, aber es ergibt einen sehr guten Spieler, absolut. Also das definitiv. Deswegen wäre das hier auf jeden Fall auch mein Pick gewesen. Was ich aber ganz interessant war, weil ich das auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der am College wirklich nicht gut war. Also hat in seiner letzten Saison irgendwie 8,5 Punkte im Schnitt gehabt und 3,7 Assists, aber auch 3,8 Turnover. Also da kam schon irgendwie ein bisschen was
die zusammen und
hat irgendwie 30% seiner Dreier getroffen. Also es war jetzt wirklich nicht jemand, der am College irgendwas in Brand gesetzt hätte. Deswegen ist das schon auch verstanden, dass er irgendwie ein bisschen gefallen ist. Also an 17 ist er weggegangen.
Ja.
Für den Kontext.
Zu den Sixers damals noch.
Genau. Da ist er auch, hat er auch seine einzige All-Star-Saison gehabt. Dann kommen wir zu den Timberwolves, die jetzt zwei Picks in Folge haben. Wir nehmen Johnny Flynn und Ricky Rubio. Oder beziehungsweise in dem Fall. Ich fange dann mit einem Spieler an, den ich eigentlich vom Spielertyp her nicht besonders schätze, aber wo ich halt einfach denke, zu dem Zeitpunkt muss man ihn dann wahrscheinlich nehmen, DeMar DeRozan. Also zu dem Zeitpunkt hatten die Wolves eigentlich schon einen recht brauchbaren Frontcourt, irgendwie mit Kevin Love, der, glaube ich, in seiner zweiten Saison war, plus Al Jefferson. Aber auf dem Flügel hatten sie halt sehr, sehr wenig. Ja. Und DeRozan war halt eigentlich, sobald er die NBA-Bühne betreten hat, ein relativ fähiger Scorer, hat sich dann natürlich noch ein bisschen mehr entwickelt. Und sie haben ja noch einen Pick übrig, also weil sie brauchten zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach auf jeden Fall auch einen Point Guard. Sie brauchten vielleicht nicht drei, so viele, wie sie dann tatsächlich gedraftet haben, aber sie brauchten schon einen, aber auch auf dem Flügel brauchten sie Unterstützung. Und deswegen, ich glaube, wenn man die heutigen Karrieren und so, wie sich die NBA entwickelt hat, sieht, dann gäbe es hier einen Wing, den ich ihm vorziehen würde, aus heutiger Sicht. Den ich aber so in einem Draft, wenn man bedenkt, so man will ja auch irgendwie so ein bisschen Star-Potenzial eigentlich draften, wenn man an Position 5 zieht, dann nehme ich da eher DeRozan.
Sprichst du, der Spieler, den du im Kopf hast, sprichst du von Daniel Grün oder von dem sprichst du?
Ja, genau. Weil der in der heutigen NBA für mich ein wertvollerer Spieler ist als DeRozan, was irgendwie komisch klingt, weil das ein Rollenspieler ist und DeRozan seit 40 Jahren immer mindestens 20 Punkte pro Spiel auflegt. Ich halte trotzdem Danny Green heute für den produktiveren Spieler sozusagen. Also, oder produktiv ist das falsche Wort, aber zu dem, der, wenn du Titel gewinnen willst, brauchst du eher so einen. Aber ja, wie gesagt, irgendwie zu dem Zeitpunkt komme ich da irgendwie auch nicht dran vorbei. Man muss halt irgendwie dann auch noch, bei Danny Green ist, finde ich, glaube ich, der Kontext auch noch ein bisschen wichtiger als jetzt bei anderen Leuten. Darüber können wir aber bei ihm, also sobald er dann kommt, können wir dann
reden. Auf jeden Fall. Und auch, ja, es ist halt schwer, wenn du ein Team in der Entwicklung bist, auch so einen Spieler wie Danny Green zu draften, glaube ich. Ja, wie du auch sagst, ein bisschen Star-Power haben und so. Und da bist du vielleicht noch eher Richtung, ja, das potenzielles Talent und Star und potenzielles Star-Power, wie du sagst. Also ich hätte dann vielleicht auch, dieses Paket, wäre dein Paket dann auch Rubio und DeRozan für die Wolves gewesen? Trotz natürlich der Problematik, dass beide sensationelle Schützen sind von draußen?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also für mich kommen jetzt, ich muss mal kurz gucken, in meinem persönlichen Ranking kämen jetzt hier drei Point Guards nacheinander. Okay. Ich hatte mich für Jeff Teague entschieden. Also einfach, weil er sofort in die NBA natürlich erstens gekommen ist und halt irgendwie so ein recht konstanter Spieler ist. Man muss dazu sagen, dass irgendwie das Team, was man sich da dann konstruiert hätte, nichts verteidigen würde. Also nichts und niemanden. Aber so war es dann auch in der Realität so ein bisschen. Das ist kein idealer Fit, aber von denen, die da sind, hat Jeff Teague für mich irgendwie so die wenigsten Lücken im Spiel. Deswegen hätte ich am ehesten ihn genommen. So Sympathie-Pick wäre eher Rubio, muss ich sagen. Aber ich glaube, so im Gesamtkontext kam ich da dann irgendwie bei Teague an.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Rubio zu positiv und Teague vielleicht auch ein bisschen zu negativ sehe, weil ich weiß, er ging mir damals, ich weiß gar nicht, welche Playoffs das waren. Waren es dann sogar die 2010er Playoffs oder die 11er Playoffs? Nee, es müssen die 10er Playoffs gewesen sein. da haben ja die Hawks in der ersten Runde, glaube ich, gegen die Bulls gespielt. Da ging mir Jeff Teague irgendwie auf den Sack. Seitdem mache ich ihn aber nicht mehr.
Das ist meine Begründung.
Und deshalb ist er auch bei mir nicht in der Lottery. Nein, Quatsch. Nein, aber irgendwie als Spieler, ich habe so die letzten Jahre, habe ich so, also es ist halt von all, also auch so von allem so ein bisschen was, aber irgendwie, also so 100%, also er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, also es ist immer so dieses Getue, so ja, der kann ich sowieso sehr Quatsch, aber ich hätte trotzdem irgendwie Rubio, auch wenn ich jetzt, klar, ich klammer jetzt auch aus, dass er die ersten beiden Jahre nicht war, aber wenn ich mir so die Spieler anschaue, hätte ich, glaube ich, persönlich irgendwie lieber Rubio, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist aber ein rein subjektiver Eindruck, also bei mir Cam Teague dann tatsächlich auch an 7.
Tja, also das bringt jetzt meine Ordnung durcheinander, die ich hatte.
Jetzt haben wir das Problem, ne?
Weil ich habe noch einen, den ich eigentlich gerne vorziehen würde, aber dann, wenn du Teague halt offen lässt, dann muss ich ihn nehmen. Also dann kriegen die Tiger, Krieger Teague. Ja. Die Tiger Krieg oder die Krieger Teague. Das ist eigentlich relativ geil. Ja, doch. Also dann geht Jeff Teague zu den Warriors. Es ist auch für mich absolut kein Lieblingsspieler. Ich finde auch, also dass das so jemand ist, der irgendwie im Lauf von relativ vielen Spielen irgendwie so ein bisschen driftet, teilweise einfach nicht so wirklich zu sehen ist, aber er ist halt irgendwie einfach ziemlich konstant, war zu seiner besten Zeit bei den Hawks da sogar einmal
All-Star. Ja, und auch richtig gut, also zu der Zeit.
Ja, genau, und also deswegen. Ja, ich habe nicht so viel Spaß mit diesem Pick, aber ich nehme ihn dann dahin. Aber auch, weil in meinem Traumszenario wäre halt Rubio bei Mike D'Antoni in New York gelandet. Das hast du mir natürlich komplett kaputt gemacht. Ja, was ich ätzend finde. Ich hätte den jeweils hinteren Pick nehmen können. Aber egal. Ich habe mir halt nur gedacht vorhin, als ich das so ein bisschen durchgegangen bin. Die Knicks hatten halt damals Mike D'Antoni und haben angefangen, teilweise recht abgefahrenen Offensivbasketball zumindest zu spielen. Aber ihr Starting Point Guard war einfach Chris Duhon. Und wenn du da halt einfach Ricky Rubio rein verfrachtest, der halt irgendwie diese magischen Pässe raushaut. Ich glaube, das wäre halt, also vielleicht wäre seine Karriere dann komplett anders verlaufen. Also vielleicht wäre er da noch auch sofort rübergegangen, weil einer der Gründe, warum er erst so spät in die NBA gekommen ist, war ja wohl auch, dass er jetzt nicht so tierisch Bock auf Minnesota hatte. Wenn es New York
vielleicht
ist,
was anderes,
kriegt man ihn vielleicht sofort. Und vielleicht läuft es dann ein bisschen anders. Deswegen hatte ich irgendwie dieses Szenario sehr nett.
Aber wen hast du dann hättest du den Wolves dann gegeben? Teague oder was? Und den Warriors?
Ty Lawson,
okay.
Weil der meiner Meinung nach von diesen Point Guards wahrscheinlich den höchsten Peak hatte. Es war eine kurze Karriere leider, weil er sich dann ja auch so ein bisschen selbst sabotiert hat. Teilweise durch Verletzungen, teilweise durch The Chiba sozusagen. Also er hat ja Interviews gegeben, bei denen er irgendwie währenddessen so gefühlt eine Bon geraucht hat und so. Und das vor allem als Video-Interview gehabt. Und ich glaube, auf Instagram hat er auch mal irgendwas aus Versehen veröffentlicht und solche Sachen. Also es war relativ schnell bei ihm vorbei. Aber eine Zeit lang war es einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Also bei Denver. Und so, wenn er das weiter bestätigt hätte, dann würde ich ihn aus diesem Trio, glaube ich, sogar am stärksten sehen.
Ja, stimmt. Also ich habe, ja, also dadurch ist aber bei mir natürlich ein bisschen gefallen, irgendwie dadurch, dass halt, wenn ich jetzt zurückschaue, dass die Karriere halt nicht ganz so lang war. Aber stimmt natürlich, der Peak war relativ hoch, also und da war, man hat es halt auch nicht kommen sehen, dass der Absturz halt so rapide ist, wie er dann war.
Ja, aber nur um das irgendwie nochmal kurz zu verdeutlichen, 2013, 14 bei den Nuggets irgendwie 18 Punkte, 9 Assists im Schnitt. Das war schon nicht schlecht. Für eine Zeit lang. Das ist leider sind die Räder sehr schnell dann abgefallen.
Das stimmt.
Das glaube ich, jetzt zuletzt war er, glaube ich, in China unterwegs.
Ja, ich glaube auch.
Ich bin gar nicht ganz sicher.
Also ich hab's gar nicht mehr so zu Ende verfolgt, sozusagen. Aber.
Ja, der war so dermaßen schnell. Also eigentlich auch ein bisschen zu klein fast für die NBA, aber hat einfach irgendwie so ein krankes Tempo drauf gehabt, dass das teilweise schon sehr schön anzuschauen war.
Fand ich auch. Ich hätte ihn dann jetzt, würdest du ihn auch zu den Knicks setzen? Dann einfach? An 8?
Ja, muss er dann. Also, weil dieses Tempo mit Mike D'Antoni wäre auch nicht falsch gewesen. Natürlich hätte ich da lieber Rubio gehabt, aber Lawson ist auch okay, finde ich.
Wenn die Wolves früher zuschlagen, ne, dann
eben.
Kannst du nichts machen.
Kann!
9?
9. Ich habe da tatsächlich, also ich würde auch hier lieber besagten anderen Wing nehmen, hab aber dann da Tyreek Evans hingepackt.
Okay.
Wegen Instant Scoring, wovon die Raptors irgendwie zu dem Zeitpunkt auf dem Flügel halt gar nichts hatten. Obwohl sie eine gute Offense hatten, rund um Chris Bosh und Andrea Bargnani. Was natürlich auch ein glorreiches Tandem war, aber ja, nee, das ist halt auch so ein Szenario, wo ich aus heutiger Sicht viel lieber Danny Green hinpacken würde, aber ich habe immer versucht, mich so ein kleines bisschen in die damalige Situation so ein bisschen wenigstens mit hineinzuversetzen, okay, ja, bei den Entscheidungen, und deswegen bin ich da bei Evans gelandet, der halt zunächst, als er in die NBA kam, schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat. Hat sich dann nicht so
bestätigt. Das stimmt. Also ich muss gestehen, ich bin dann eher so ein bisschen auf den Teil oder oft auf den Spieler gegangen, den wir halt auch heute kennen. Deswegen ist bei mir Danny Green jetzt hier an 9.
Ja, finde ich auch legitim. Also er passt da auch besser, ja, rein. Ich glaube, mein Problem bei ihm ist, dass er hat sich halt zunächst nicht in der NBA zurechtgefunden, und ich glaube, man hätte nicht so viel von ihm gehört, wenn er nicht bei den Spurs, ja, gelandet wäre, die halt besser als alle anderen Franchises daran sind, solche Spieler, die zum Beispiel keinen Wurf haben oder so, den zu reparieren, mhm, und diese Leute ranzuführen. Und da gibt's halt einfach so ein paar Beispiele. Und ich glaube halt nicht, dass, wenn man ihn jetzt, in dem Fall wäre, glaube ich, bei Milwaukee gelandet, ne? Wenn wir das jetzt so.
Also wenn er.
Wenn wir das jetzt so durchspielen.
Wenn wir ihn jetzt an 9 nehmen würden, dann wäre er in Toronto gelandet. Wenn er jetzt 10 wäre, wäre er in Milwaukee gelandet.
Ich glaube, also ich habe sehr große Zweifel daran, dass er sich da halt so positiv entwickelt hätte. Und deswegen habe ich mich da gegen ihn entschieden. Aber ja, so was grundsätzlich den Spieler an sich angeht, hätte ich ihn, glaube ich, sogar schon an 5 genommen in diesem Draft. Also von allem, was man heute weiß, ne? So was,
ja,
was die persönliche Präferenz angeht. Aber wie gesagt, mit dem Hintergrund ist er bei mir halt, ja, gefallen. Ja.
Nee, genau. Also ja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, also auch weil er halt dann doch sehr, sehr viel Rollenspieler ist, auch wenn er ein sehr, 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 sehr wertvoller Rollenspieler ist. Deswegen ist es so ein bisschen halt eher noch Top 10, aber irgendwie halt dann doch nicht die 5, 6, 7. Ich habe Evans dann, hätte ich nach Milwaukee gepackt, so statt Jennings an 10.
Ja, ich auch. Legitim. Aber wir müssen ja noch Green irgendwo
hinpacken. Ach
so. So funktioniert das ja mit einem Draft.
Ja, möchtest du ihn jetzt lieber in Toronto sehen?
Nee, ich habe ja Tyreek Evans schon genommen. Das ist ja
die Situation. So machen wir das. So machen wir das jetzt.
Man macht doch keinen Rückzieher mehr, nachdem David Stern gesagt hat, ich nehme den. Selbst wenn man weiß, dass es eigentlich nicht die richtige Entscheidung ist.
Ja, das passiert oft. Dann könnten wir. Ja, aber ich setze ihn jetzt aber trotzdem nach Milwaukee. Also wenn Evans in Toronto ist, dann setze, ja, ich Green nach Milwaukee.
Ja, das hätte ich jetzt auch konsequent
gefunden. Weil ist jetzt halt so.
Ist jetzt halt so.
Genau.
Na gut. Da sind wir jetzt bei den New Jersey Nets. Da packe ich dann Darren Collison hin. Der positionell nicht unbedingt der allerbeste Fit ist, weil sie halt zu dem Zeitpunkt Devin Harris hatten und Brook Lopez und das eigentlich ihre einzigen beiden guten Spieler waren. Aber muss dann halt so sein, weil meiner Meinung nach Best Player Available, und er hätte nicht verhindert, dass die Nets unfassbar schlecht waren, weil man darf das nicht, man sollte das nicht vergessen, in der Saison sind die Nets 0-18 gestartet. Mhm. Und hatten am Ende eine 12-70 Bilanz. Also sie waren die 96er Bulls in Scheiße.
Auch nicht schlecht.
Und da hätte Darren Collison vielleicht gute Laune verbreitet.
Das mit Sicherheit. Er hätte auch missionieren können.
Eben. Und er hätte Grund dazu gehabt. Kann man sozusagen da noch mit anführen.
Ja, das stimmt. Dann, ja, okay, passt. Ich habe geschwankt zwischen Collison und Beverly. Und ich lasse jetzt aber Beverly in New Jersey, pack aber Beverly jetzt nach Charlotte.
Ja, habe ich keinen Ärger mit. Also zumal, ich habe mir das dann nochmal ein bisschen reingezogen, weil ich das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie kompetent Charlotte damals war. Schockierend. Also sie haben 44 Siege in der Saison geholt, angeführt von meinem Lieblingsspieler Boris Diaw mit meinem Zweitlieblingsspieler Captain Jack, die halt beide ziemlich überragend hatten. Und sie hatten die beste Defense der Liga. Was echt, also das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das so ein Bollwerk war.
Tyson Chandler lief da ja auch noch rum, wobei er, glaube ich, in der Saison relativ viel verletzt war. Und Theo Radcliffe mit 100 Jahren war auch noch irgendwie Teil des Teams.
Gerald Wallace war da auch.
Es fehlte halt an Scoring und Playmaking, deswegen habe ich mich da, also hätte ich da tatsächlich vielleicht sogar eher Brandon Jennings reingepackt, weil Patrick Beverley, also zumal wie viele Jahre später er überhaupt erst in der NBA gelandet ist,
hätte da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht den großen Impact gehabt. Jennings hätte zumindest ein bisschen Scoring reinbringen können, aber also natürlich ist Beverley eigentlich der bessere Spieler mittlerweile.
Ja, und hätte ja auch zu der defensiven Ausrichtung ganz gut gepasst, ne?
Ja, genau. Jennings hätte ihnen halt was gebracht.
Ja, das stimmt.
Deswegen hatte ich mich dafür ihn entschieden. Aber also mit Beverley, wie er heute ist quasi, hätte man da natürlich, also hätte er da super reingepasst, wenn man bedenkt, wie Patrick Beverley damals war, wo er erstmal danach, ich weiß nicht, ob er direkt danach nach Usbekistan gegangen ist oder erst ein bisschen später, aber das hat ja dann erstmal noch ein bisschen gedauert, bis er wirklich auf dem Niveau angekommen ist, wo er jetzt ist.
Das
Jennings wiederum direkt 55 Punkte im siebten Spiel.
Genau, und dann aber irgendwann auch relativ schnell so durch die Liga gecoastet.
Ja, das war, wurde dann relativ schnell so zum Journeyman.
Von daher, ja, ich sehe es halt, also wenn ich halt jetzt einen Spieler, was ist aus dem Spieler geworden im Endeffekt, ist für mich dann schon irgendwie entscheidend, weil dann, also was bringt er dir langfristig? Also das ist ja auch so ein bisschen die Idee, also finde ich dann immer so, okay, man guckt ja so, wie, welchen Einfluss kann ein Spieler auch in Zukunft nehmen irgendwie auf mein Team, und da fänd ich jetzt Beverley interessanter, zumal ja auch nicht weiß, was jetzt so viel er vielleicht offensiv hätte geben können, aber was Jennings vielleicht angerichtet hätte, in Anführungszeichen, weil mit der Disziplin der Hornets, der Bobcats, vielleicht hat es auch irgendwie gar nicht funktioniert, vielleicht hat es auch mega gut funktioniert, kann natürlich auch mal sein. Aber ich habe irgendwie gedacht, so Beverley, ja, war jetzt für mich auch einfach im Rückblick der bessere Spieler einfach.
Ja, also ich finde, er
ist ja, genau, also jetzt rückblickend Spieler. Auf die letzten,
er war es erstmal
2009 nicht, bis heute, wenn ich den kompletten Zeitraum sehe, ist er für mich der wertvollere Spieler, deswegen würde ich ihn eher nehmen.
Finde ich nachvollziehbar. Ich tue mich da immer noch, also gerade bei so Leuten wie Beverley, die halt irgendwie erstmal gefühlt 5 Jahre durch die Welt getingelt sind, bevor sie dann einen Platz gefunden haben, ist es irgendwie, es ist so schwer, den einzuordnen, weil wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, ne?
Ja, aber vielleicht hätte man,
ich finde auch,
wenn man hätte man ihm gleichen Platz geben sollen, weißt du? Also so bei Rubio ist natürlich wieder was, weil es halt seine Entscheidung war, aber bei Beverley vielleicht hätte er einfach nur ein Team gebraucht, das sagt, okay, du bist halt direkt dabei und Teil unserer ganzen Geschichte, und dann.
Ich meine, vielleicht wäre Aaron Baines der Goat geworden, wenn sie ihn damals gedraftet hätten. Er
ist jetzt schon nah dran. Also.
Er ist gefährlich nah. Ja. Das ist der eigentliche Grund, warum die Doku jetzt kommt, weil Jordan nochmal zeigen wollte, okay, Aaron Baines kommt mir vielleicht nah, aber ich war auch
gut. Eben.
Vergesst das bitte nicht. Deswegen geht die Doku jetzt.
Ziemlich sicher.
Ich halte das auch für realistisch. Okay, dann kommen wir bei den Pacers an. Sie drafteten damals Tyler Hansbrough, der so ein bisschen war wie ein Energy Drink, ohne jetzt die allzu großen Basketball-Skills zu haben. Ich habe das mal jetzt den Energy Drink ebenfalls geholt, aber jemand, der auch zusätzlich noch eigentlich ein ziemlich guter Basketballspieler ist,
Taj Gibson.
Unseren Kumpel.
Und damit sind wir uns.
Hätte da, finde ich, auch bestens reingepasst, auch wenn die Pacers traditionell leider lieber Weiße draften. Das ist Taj Gibson nicht. Wenn man sich das Team von damals anguckt, irgendwie. Sie hatten schon Troy Murphy und haben da halt echt so eine, sagen wir mal, bleiche Gruppe zusammengestellt, was ja irgendwie in Indiana doch schon eher relativ häufig passiert ist. Aber ja, Taj Gibson wäre halt der viel bessere Spieler gewesen und hätte wunderbar reingepasst in dieses Team, was da dann über die Jahre entstanden ist mit Hibbert. Vielleicht hätten sie David West gar nicht bekommen dann, aber also wer weiß, also so dieses Team, was dann mal eine Zeit lang im Osten der einzige Widersacher von den LeBron Heat war. So, wenn man sich da Taj Gibson drin vorstellt, finde ich jetzt auch absolut nicht verkehrt.
Ja, weil Taj, also zu seinen Hochzeiten war er richtig gut. Also gerade so jetzt, wenn man sich die frühen 10er Jahre anschaut, so die Energie, was er schon gesagt, die er gebracht hat, und auch die, also er war jetzt kein vielseitiger Scorer, aber er konnte mit seiner Athletik am Ring hat er schon was anfangen können, und der Jumper, zumindest Mitteldistanz, hat halbwegs funktioniert. Also war für mich auch schon, also ich habe ihn mega gern gemocht in Chicago, und ich hätte jetzt auch tatsächlich mit deinem Pick, gebe ich dir zu 100% recht, hätte ich genauso genommen.
Siehste mal.
Oder was heißt, gebe ich dir recht, ich gehe halt einfach mit. Ich widerspreche halt nicht. Wie sonst so
gut. Gern. 14 fand ich dann wiederum, fand ich nochmal richtig schwer, weil das halt
so die Suns waren ja damals auch nur da mit drin, weil sie trotz irgendwie 46 Siegen nicht die Playoffs erreicht haben. Sie waren dann in dem Jahr in den Western Conference Finals und wahrscheinlich näher dran an der Finals-Teilnahme als, also Steve Nash hat das vielleicht 2-3 Mal in seiner Karriere auf so einen Level geschafft und deswegen fand ich es da dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da muss man, finde ich, eigentlich berücksichtigen, welcher Spieler hätte ihnen irgendwie umgehend ein bisschen helfen können.
Ja.
Bei wem bist du da gelandet?
Ich hatte jetzt die frühe Karriere nicht mehr im Sinn, aber wenn ich es mir so anschaue, ein Flügel, der werfen kann und verteidigen kann, und bin dann bei dem Murray Carroll gelandet.
Ja, genau, den hab ich da aufstehen.
Sehr gut. Jetzt war ich kurz ein bisschen nervös.
Aber so die Namen, über die ich da nachgedacht habe, also vielleicht noch dazu, weil wir das, glaube ich, gar nicht erwähnt haben, die Leute, die damals nicht gedraftet wurden, die
sind auch rausgekommen. Genau.
Also, sonst wären nämlich, also Wes Matthews, Joe Ingles und Aaron Baines wären schon lange gekommen. Also die rechne ich.
Also Baines an 1 ist ja klar. Sicher, und dann.
Ja, also, aber Matthews hätte ich diskutabel gefunden für Platz 5 zum Beispiel. So, aber nur um das nochmal kurz zu erwähnen, aber Leute, über die ich da sonst nachgedacht habe, James Johnson, einfach weil die Suns Toughness noch ein bisschen gebraucht hätten und James Johnson halt
personifizierte Toughness.
Der einzige Kampfsportler der NBA ist, der da drin auch wirklich gut ist. Omri Caspi hätte ich überlegt, weil der als Rookie tatsächlich richtig gut war, halt auch einen guten Wurf hatte und glaube ich gar nicht mal so schlecht halt in so ein Nash-System reingepasst hätte. Spannend aber auch Wayne Ellington, der halt den saubersten Wurf aller Zeiten hat und da natürlich auch reingepasst hätte, der aber die Defense, die halt so am ehesten noch ein Problem bei ihnen war, nicht besser gemacht hätte, sondern eher schlechter.
Und da, genau.
Das hat auch gegen Patty Mills gesprochen. Hm? Finde ich irgendwie, das hätte auch gegen Patty Mills gesprochen. Ist irgendwie ein bisschen schade, dass Patty Mills nicht weggegangen ist, weil den mag ich schon auch sehr gerne.
Aber der wäre auch bei mir relativ schnell gekommen, wenn wir es weitermachen würden, was wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen würde, aber da wäre Patty Mills auf jeden Fall auch relativ früh dran gewesen dann, demnächst.
Aber das ist doch eigentlich ein relativ solider
Jahr. Absolut.
Muss man mal sagen. Auch wenn man bedachte, dass er als absolut beschissener Jahrgang galt. Weil, also wie viel Tiefe man da hat, ist schon relativ krass. Also es sind ja locker 20 produktive Spieler, eher 25 und viele auch immer noch einigermaßen im Saft. So, das ist schon ein sehr, also eigentlich ist das einer der besseren.
Ja, definitiv. Also ich meine, und du hast halt 2 bis eigentlich fast 3 der besten Spieler der letzten 10 Jahre drin.
Ja, also finde schon, also irgendwie muss man Griffin da schon mit reinnehmen.
Eben. Und von daher ist halt die Frage, ob jetzt Harden oder Curry rausfliegt wegen Baines. Weiß ich jetzt nicht.
Ich bin auch nicht ganz sicher.
Nein, aber von daher, ich finde auch, also extrem tiefer und extrem guter Draft, aber da ist halt, wie gesagt, das ist halt auch so, es ist halt einfach wahnsinnig, weil halt auch, egal wie viel Potenzial du hast, es gibt halt noch so viele Faktoren, die mit reinspielen nach diesem Draft. Es ist halt schwer, das alles vorherzusehen.
Dann wäre noch die Frage, welcher von den Spielern, die wir jetzt nicht in der Lottery hatten, ist jemand, den du irrational liebst und von dem du dir irgendwie immer noch Wunderdinge erhoffst?
Ja, Wunderdinge ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe jetzt nicht mehr die ganz großen Hoffnungen, weil ich einfach so weiß, so, also keine Ahnung, wir haben ihn eigentlich gerade im Endeffekt schon erwähnt, man weiß, was man kriegt, aber ich finde ihn halt einfach wahnsinnig geil und denke mir manchmal, ich hätte ihn gerne in einer größeren Rolle, Patty Mills tatsächlich. Ah, ja. Also denke ich mir so, okay, wenn er mal so ein Starting Point Guard, das ist zum Beispiel einer, wo ich mir immer denke, was, irgendwie wäre es geil, wenn die Bulls ihn holen würden.
Ja. So. Ja, kann ich verstehen.
Als Starter.
Also und so. Ihm dann einfach den Fieber-Patty machen lassen.
Ja, genau. Genau.
Der halt für Australien einfach der geilste Zucker überhaupt.
Also als Go-To-Guy dann im Endeffekt holen und die Franchise um ihn rum aufbauen.
Ja.
Vielleicht macht es Kani sowas jetzt, ja, weiß. Also,
ich glaube auch, das wird wahrscheinlich seine erste Amtshandlung sein. Bei mir ist es Sergio Llull, der in dem Jahrgang an, ich glaube, 35 gezogen wurde.
34.
34 von den Nuggets, wo die Rockets dann diesen Pick gekauft haben für, ich glaube, das ist bis heute, glaube ich, der teuerste Zweitrunden-Pick ever. Der sich bekanntlich weigert, in der NBA zu spielen bisher. Mittlerweile ist leider davon auszugehen, dass es auch dabei bleibt, aber seit Jahren finde ich den halt als Spieler wahnsinnig geil, schaue dem total gerne zu bei Real und habe irgendwie immer so eine Resthoffnung, dass er irgendwie noch in der NBA landet, auch wenn es jetzt halt langsam leider wirklich wohl ein bisschen zu spät ist. Also ist jetzt auch irgendwie 32 und wird dann natürlich auch irgendwie nicht jünger, aber ich fände es, irgendwie würde es mich immer noch total reizen, den mal in der NBA zu sehen, einfach auch mal zu sehen, wie es funktioniert, weil über ein paar Jahre oder über viele Jahre war das halt einfach so ein, irgendwie, also für einen Europäer sehr, sehr physischer Guard, sehr, sehr explosiv, der irgendwie relativ wenig Schwächen hatte. Und gerade so in der heutigen NBA, weiß ich nicht, ich könnte ihn mir einfach da total gut vorstellen. Deswegen ist das in dem Fall mein irrationaler Pick.
Also ich war immer eher Team Rodriguez als Team Yui. Die haben ja auch zusammen bei Real gespielt, eine Zeit lang. Ja. Ich fand Rodriguez immer ein bisschen geiler, weil er so ein bisschen craftier war als Yui. Aber kann ich aber auf jeden Fall verstehen. Ist schon ein geiler Zocker auf jeden Fall. Der war ich auch ganz gern.
Er hat natürlich auch die Beispiele seiner Landsleute gesehen, die Legenden in der Heimat waren, in die NBA gingen und da nicht ihre allergeilste Zeit hatten. Obwohl sie teilweise ja gut waren. Also zum Beispiel Rudy Fernandes war ja gut in der NBA, hatte einfach nur dann irgendwann wieder Bock, der Super-Duper-Star zu Hause zu sein und ist deswegen weggegangen. Und Navarro hat sich nicht wirklich gut zurechtgefunden in der NBA und so. Und tja, deswegen hat ihn wohl leider ein bisschen abgeschreckt. Dafür ist er in Madrid halt auch eine absolute.
Ja, ich glaube, ihm geht's da ganz gut in Madrid. Also
ja, das glaube ich. Also es sprechen relativ viele Gründe dafür, dass er halt dort bleibt. Ich hätte ihn trotzdem gerne in der NBA
voll gesehen. Voll. Ich meine, hat mittlerweile auch einen Kreuzbandriss gehabt, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren, weiß gar nicht.
Ja. Also von daher,
ja, die Wahrscheinlichkeit sinkt auf jeden Fall. Aber hätte ich auch ganz cool gefunden. Also genauso wie Teodosic, also einfach dieses, also als einmal in der NBA zu sehen einfach.
Stimmt, auch damals ungedraftet
übrigens. Ja, stimmt, ja.
Weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber ja.
Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber damit können wir die Sache eigentlich abschließen, oder?
Würde ich auch sagen.
Damit ist der Draft 2009 abgehandelt. Die ersten beiden Episoden The Last Dance sind abgehandelt und jetzt schauen wir im Endeffekt eigentlich nur noch Richtung Montag. Ich meine, was sollen wir sonst groß tun?
Kannst du ein Buch lesen?
Ein Buch könnten wir lesen, richtig. Hast du einen Tipp?
Also
muss nicht Basketball.
Für Leute, die echt viel Geduld haben. Ich habe gerade Der Name der Rose von Umberto Eco fertig gelesen. Es ist aber wirklich ein bisschen anstrengend zu lesen. Also ich glaube, man tut sich vielleicht ein bisschen mehr einen Gefallen, wenn man den Film guckt. Mhm. Der auch, also mit Sean Connery wurde es verfilmt und den hatte ich ein bisschen kurzweiliger in Erinnerung. Also das Buch ist an sich so von der Story her schon sehr spannend, aber es ist, also jeder, der es gelesen hat, wird, glaube ich, verstehen, wenn ich sage, es wird sehr, sehr viel geschwurbelt. Also weil es halt auch sehr viel in so philosophische, antike Diskussionen abdriftet, die teilweise ganz interessant sind und teilweise aber auch einfach 3 Seiten füllen. Also ein Monolog füllt dann irgendwie 3 Seiten. Das macht dann teilweise einfach ein bisschen wütend, aber trotzdem, wenn man Zeit hat, im Moment hat man Zeit. Ich fand's, also hab's trotzdem ganz gerne gelesen. Und jetzt habe ich Victory Machine angefangen von
Ethan Frost. Da bin ich auch dabei
gerade. Worüber wir auch neulich schon mal gesprochen haben.
Bin ich auch dabei. Wird wahrscheinlich auch noch Thema werden in dieser kleinen, feinen Sendung. Was auch noch ganz geil ist, was ich gerade lese, nebenbei, also neben Victory Machine, ist Im Grunde gut von Rutger Breckmann. Sachbuch tatsächlich, also, weiß nicht, Rutger Breckmann, vielleicht kennt man von Taxis, ne? Damals in Davos und hat auch vorher sein Buch Utopien für Realisten geschrieben, auch interessant, kann ich auch empfehlen. Und er hat also ein bisschen andere Ideen und irgendwie als Historiker geht er so, also im Grunde gut geht darum, dass der Mensch im Grunde gut sei, dass dieser Gedanke, dass ein Mensch, dass wir eigentlich schlecht sind und deshalb halt zu allem fähig sind, was wir so machen und dass wir deshalb auch dieses Schlechte im Zaum halten müssen, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist. Und er belegt es halt so anhand, also er fängt ganz, ganz früh an und geht halt immer weiter, also ich bin jetzt noch nicht durch, aber geht halt immer weiter Richtung Gegenwart und räumt und geht dann eben auch auf Dinge ein, die halt, ja, die man als Beispiel anführen kann, weshalb der Mensch halt wahnsinnig schlecht ist. Also zum Beispiel jetzt natürlich den Nationalsozialismus, geht dann aber auch auf Experimente ein, die angeblich das belegen oder Studien, die das angeblich belegen und findet da auch tatsächlich dann, ja, Belege, dass diese Studien eigentlich teilweise erfunden sind oder halt teilweise gestaged waren und gibt halt einfach gibt einen interessanten Einblick und eine andere Perspektive. Also es ist jetzt natürlich nicht die endgültige Weisheit, aber ich finde es so von der Herangehensweise ganz gut und ich finde es auch ganz gut, mal einfach mal zu versuchen, die Dinge aus der positiven Ecke zu sehen und nicht unbedingt aus der negativen. Deswegen finde ich es interessant und es ist und er, wie gesagt, als Historiker versucht er die Dinge auch zu belegen oder belegt die Dinge und findet Beweise und wägt auch Dinge gegeneinander ab. Also es ist ganz interessant.
Klingt gut.
Kann man machen. Und wenn man lieber in den Bildschirm gucken will, was dann?
Es fällt mir im Moment ein bisschen schwerer. Also weil von den Sachen, die ich am liebsten gucke, kommt leider so wenig. Also The Last Dance kommen nur zwei Folgen pro Woche. Better Call Saul kommt sogar nur eine Folge pro Woche. Aber für alle, die da noch nicht auf dem Stand sind oder das vielleicht noch gar nicht geguckt haben, die Serie ist halt überragend. Mhm. Also die wird vor allem mit der Zeit, finde ich, immer besser. War am Anfang ein bisschen, also ich fand es schon von Anfang an sehenswert, aber ich hätte jetzt am Anfang nicht gedacht, dass es irgendwie so diese Höhen von Breaking Bad nochmal erreichen könnte. Tut's aber absolut. Also mittlerweile bin ich sogar gar nicht mehr sicher, welches die bessere Serie ist. Und das ist schon ein relativ, also das hätte ich absolut nicht erwartet. Also das kann ich sehr empfehlen.
Ja, wenn man jetzt anfängt.
Bei dir?
Ja, ist bei mir tatsächlich, was ich ganz gern mag, ich mag so Cop-Serien, Cop-Geschichten ganz gern. Und deswegen Bosch. Basiert auf den Büchern von Michael Connelly. Also da gibt es mittlerweile, glaube ich, über 20 Bücher. Und es geht auch in den, also das erste Buch hat er schon Anfang, Mitte der 90er geschrieben. Ist ja ganz geil, weil es dann tatsächlich dann noch mit, teilweise sogar noch ohne Handy, glaube ich. Und dann irgendwann kommt dann das Klapptelefon. Also es ist ganz witzig, wie man dann auch so die technische Entwicklung in den Büchern dann sieht. Aber die Serie ist echt ganz cool. Spielt in L.A. Also, Bosch ist so ein L.A.-Cop alter Schule. Aber die Serie ist sehr langsam eigentlich. Aber trotzdem hat eine gewisse Spannung, hat immer mehrere Handlungsräume, also Handlungsbögen, mehrere Spannungsbögen und mehrere Geschichten, die dann irgendwie zusammenfüllen und dann nur lose miteinander zusammenhängen. Aber es ist ganz cool. Also da ist jetzt eben gerade auch die 6. Staffel rausgekommen. Also da hat man auch ein bisschen was zu gucken. Spielt auch übrigens...
Die Bücher sind auch ganz geil. Habe ich jetzt auch schon ein paar von
gelesen. Ja, genau. Ich lese sie auch ganz gern. Spielt auch Jamie Hector mit, der auch in The Wire, glaube ich, mitgespielt hat.
Das ist Marlo, ne?
Ja, ich glaube.
Marlo Stanfield
ist in
The Wire. My name is my name. Überragender Typ.
Genau, auch da als Partner von Bosch, von Harry Bosch. Kann ich empfehlen. Und damit können wir dieses ziemlich, wie man so schön sagt, dicke Brett, das wir heute gebohrt haben.
Was? Sagt man das so?
Ja, ich sag das regelmäßig. Keine Ahnung. Ja, wir sind so lang da, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Wir hoffen, ihr habt Spaß bei The Last Dance, weil wir haben es auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf Montag. Ole freut sich wahrscheinlich auf Montag. Und ja, wenn ihr wollt, wie jede Woche der Hinweis, abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, schreibt uns an und ja, erzählt es natürlich gern weiter, wenn ihr findet, dass es weiter erzählenswert, wert und hörenswert ist. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, freut euch auf Montag und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.